Streichholz läuft ein Berg hinauf. Als es völlig verschwitzt kurz vor der Spitze des Berges ankommt, läuft ein Igel an ihm vorbei. Das Streichholz: Verdammt, hätte ich gewusst, dass es einen Bus gibt, hätte ich den Bus genommen. Jetzt sollst du lachen.
Dann soll das lustig sein.
Das war ein Witz. Ich wollte die heutige Podcast-Folge mal etwas anders starten.
Mensch, da hast du dich ja wieder selber übernommen. Also.
Aber ich muss natürlich dazu sagen, den Witz habe ich natürlich geklaut. Den hat nämlich Sebastian Vettel auf der PK vom Monaco Grand Prix, glaube ich, erzählt. Ja, ich kann sowas nicht so gut. Aber ein herzliches Hallo nach draußen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Football's Coming Home Ausgabe. Ja, der Witz ist mir krachend schief gegangen. Trotzdem, ich begrüße natürlich wie immer, wie fast immer, den Benny in der Leitung. Alles fit? Wie geht's?
Guten Tag zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit für unsere Verhältnisse.
Genau, Samstagmorgen. Du bist gerade erst aufgestanden, hast du mir geschrieben.
Richtig. Guten Morgen aus der Zentrale.
Die Zentrale ist bei mir. Aber du siehst frisch aus. Also mit dir kann man, glaube ich, heute ganz gut arbeiten. Ich muss, bevor ich euch unseren Fahrplan heute ein bisschen erläutere, noch Bezug nehmen auf unsere letzte Folge. Das war unsere große Saisonanalyse. Und da sind mir zwei Fauxpas, kann man Fauxpas so sagen, passiert auf jeden Fall.
Und zwar, Jonathan Tah gehört in keiner letzten Saison.
Der war nicht schlecht, aber das meine ich nicht. Und zwar, zum einen kann ich Daniel Ricciardo unfallfrei aufsagen, tatsächlich. Du wirst dich erinnern, da bin ich ziemlich verunfallt, als ich versucht habe, diesen Namen auszusprechen.
Nur mit Daniel Ricciardo, ja.
Ja, yeah. Und du wirst dich erinnern, als wir über unsere Saisonelf geredet haben, da habe ich ja Matthew Hoppe gehabt. Und da hast du gesagt, dass ich Hoppe gesagt habe beim ersten Mal. Und ich habe das ja vehement abgestritten. Und als ich den Podcast dann zum ersten Mal gehört habe, habe ich festgestellt, ich habe wirklich Hoppe gesagt. Deswegen, du hast ja gesagt, du willst mit mir wetten. Benni, du hast recht gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ich wusste...
Hatten wir einen Einsatz ausgemacht?
Nee, eigentlich nicht. Du wolltest wetten, ich nicht. Aber du siehst, ich weiß natürlich, dass er Hoppe ausgesprochen wird, aber dann sagt man doch schnell mal Hoppe. Ja, passiert manchmal. Aber ich wollte das so...
Naja, jetzt können wir wieder dir ausnehmen.
Naja, aber ich wollte das am Anfang mal klarstellen. So.
Ist ja schön, dass du deinen Fehler eingestehst.
Ja, ich mache das sehr ungern.
Aber Vogel und erwachsen von dir.
Das gehört ja dazu. Was ist denn heute unser grober Ablauf? Zum einen kann man sagen, wir machen heute sozusagen den Restabwasch von der Saison 2021. Bisschen zweite Bundesliga, dann natürlich müssen wir übers Champions und auch übers Europa League Finale ein bisschen sprechen. Internationale Top League, was war da so los? Da geht's ja vor allem auch in der Serie A, was den Trainermarkt angeht, da geht es hoch her, weil immer alle sagen, oh, in Deutschland ist der Trainermarkt so verrückt. Schau mal nach Italien. Und natürlich eine kleine EM-Vorschau. Natürlich sind wir schon mittendrin. Gestern Abend war das Eröffnungsspiel. Und unsere beliebte ist noch was Kategorie. Das ist heute alles, was wir so Programm haben. Ist sehr viel, aber wir werden es auch möglichst kurz halten. Vor allem bei internationalen Top-Ligen und so weiter. Schauen wir mal. Noch Fragen? Alles klar, Benni? Super, dann legen wir los. Viel Spaß! Wir wollen natürlich auch einen kleinen Saisonabschluss zur zweiten Bundesliga machen, weil ich muss zugeben, wir haben echt wenig darüber gesprochen, obwohl es eigentlich extrem spannend war. Deswegen, Benni, gib uns doch mal so dein erstes Fazit, wenn du so die Tabelle siehst. Gibt es für dich Überraschungen, Enttäuschungen? Was meinst du?
Also erstmal würde ich sagen, ich als Union-Fan kenne die Liga natürlich sehr gut. Über die letzten Jahre. Aber was ein Phänomen ist, was ich schon vorher oft gehört habe, aber da selber dachte, das ist Quatsch, ist, sobald dein Verein aufsteigt, aus der zweiten Liga raus ist, juckt dich die Liga nicht mehr. Und es ist so. Ich hätte die zweite Liga vorher natürlich total intensiv verfolgt, logischerweise. Seitdem man nur noch raus ist, ja, schaue ich mal auf die Tabelle, schaue mal die Konferenz an, aber überhaupt nicht mehr mit der Intensivität, wie es früher war. Und meine Enttäuschung ist natürlich der HSV. Ich weiß nicht, was mit dieser Mannschaft los ist, wie unfähig die sind, aber ja.
alle Jahre wieder schafft der HSV es nicht in die erste Liga. Ganz schlechter Witz. Naja, wenn ich
hoffe, du... Man jetzt zum vierten Mal auf Platz 4 geht.
Ja, naja, wenn du schon den HSV ansprichst, haben jetzt zur neuen Saison dann wieder einen neuen Trainer mit Tim Walter. Ob es immer so am Trainer liegt, ja, weiß ich irgendwie nicht.
Das war vielleicht mal ganz stark.
Ja. Hättest du mit Bochum und Fürth als Aufsteiger gerechnet? Also Fürth hatte ich absolut null in der Pipeline. Und Bochum hat man immer so gedacht, die waren relativ lange in der zweiten Liga gefangen, kann man sagen. Und da hat man immer so ein bisschen erwartet, na, irgendwann muss es doch mal wieder gehen, aber Bochum Favoriten schon, waren sie jetzt auch nicht unbedingt.
Bochum schon in meinen Augen. Die kamen nach Corona extrem stark zurück. Und ich glaube, die wurden quasi auch Corona-Meister, wenn man es so nennen will. Zweiter waren sie nach Corona. Nee, das war die Saison, warte, eine Sekunde.
Der Benni.
Wie auch immer, sie waren
zu gerade fieberhaft.
Sie waren nach Corona sehr stark und da hat man schon den Aufwärtstrend erkannt in meinen Augen. Dementsprechend waren sie auch vor der Saison einer oder der erweiterten Aufstiegskreis in meinen Augen. Und der Aufstieg hat mich nicht überrascht, der von Fürth ging schon. Weil Fürth ist so die graue Maus ewig gewesen. Und jetzt spielen sie plötzlich Bundesliga, also. Das kommt für mich sehr überraschend. Die Rückrunden Meister.
Wie findest du, dass der FC die Klasse gegen Holstein Kiel gehalten hat? Weil, also für die Kieler muss man sagen, extrem bitter. Ich meine, die hatten jetzt vor allem hinten raus auch durch, waren die nicht sogar zweimal in Quarantäne, ja, glaube ich. Und jetzt hatten sie gegen Ende hin auch nur noch englische Wochen. Dann gewinnst du das Hinspiel mit 1-0 und wirst im Rückspiel dann derartig abgeschlachtet vor heimischer Kulisse. Oh, die haben mir schon echt leid getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich es wiederum auch gut finde, dass nicht gleich drei Traditionsvereine abgestiegen sind aus der ersten Liga. Aber also es tut mir für die Kieler schon leid.
Ja, man hat einfach gemerkt im letzten Spiel, dass der Saft aus ist, dass die Körper nicht mehr können, dass es einfach Ende ist. Und ich bin eh kein Fan der Relegation. Ich bin dafür, dass man die abschafft. Weil der Zweitligist spielt eine überragende Saison, der Erstligist eine Kacksaison und in zwei Spielen kann der Erstligist-Saison wieder retten. Das ist lächerlich, das ist überhaupt nicht fair. Und dann gibt's ja auch immer die Argumentation, naja, wenn du nicht mal den 16. besiegen kannst, willst du dann in der Bundesliga spielen? Ja, ganz einfach, da spielt ein Zweitligakader in einem Bundesligakader. Würde Köln absteigen, würde die nächstes Jahr einen ganz anderen Kader haben.
Ja, klar.
Wäre Kiel aufgestiegen, würden die auch einen ganz anderen Kader haben. Das ist überhaupt nicht vergleichbar, überhaupt nicht fair. Diese ganze Relegation ist nur fürs Geld, nur für noch mehr Zuschauer. Vor allem nur guckt mal her und hat nichts mit Fairness zu tun und gehört in meinen Augen abgeschafft.
Bin ich der gleichen Ansicht. Was ich sehr cool finde, ist ehrlich gesagt, wie man es in England macht. Also diese Playoff-Runde quasi mit dem dritten Platz bis zum sechsten, die spielen dann Halbfinals, dann Finale. Ich meine, wenn du so darauf geeicht bist, extra Spiele, extra Geld verdienen, das wäre auch eine Sache, wo ich sagen würde, okay, das wäre halbwegs fair. Ich meine, dann steigen die schlechtesten drei in der ersten Liga definitiv ab. Und du hast dann sozusagen zum Abschluss durch diese Playoff-Runde, hast du dann nochmal Spannung drin vielleicht? Also ich bin da ehrlich gesagt ein großer Fan davon. Jetzt dieses Jahr hat es übrigens Brentford, glaube ich, endlich geschafft, nachdem sie letztes Jahr im Finale, glaube ich, verloren haben. Also ich finde das, wie sie es in England machen, ich finde das eigentlich ganz cool. Und das ist in den unteren Ligen ja tatsächlich auch so. Wird es ja genauso gehandhabt. Wie stehst du dazu?
Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ja, klar, das ist cool, das bringt mehr Aufmerksamkeit. Und dieses Jahr wurde es mit Brentford ja auch der dritte, der aufgestiegen ist. Aber theoretisch kannst du als sechster Platz aufsteigen.
Ja, hast du auch gedacht.
Ich denke, okay, also jetzt im Vergleich, Brentford hatte dieses Jahr 10 Punkte mehr als Bournemouth, also dritter zu sechster Platz. Hätte auch vor dem anders aufgestiegen. Jetzt wäre Brentford in der zweiten Liga gestiegen, obwohl die nur 4 Punkte weniger als Brentford hatten. Obwohl die mit Abstand die besten Mannschaft von den Vieren da sind und steigen nicht auf.
Aber ist es fairer als die Relegation,
ja,
die wir jetzt
cool,
haben?
Ja,
ne?
Das ist fairer, definitiv. Das ist definitiv fairer als die Relegation.
Wie man es
in meinen Augen fair machen könnte, naja, schwer.
Ja.
Was man vielleicht machen könnte, wäre, dass man in England 4 Absteiger sagt, man nimmt die ersten 3 und lässt dann 4, 5, 6 nochmal jeweils gegeneinander spielen. Und da müsste wahrscheinlich auch eine Tabellenkonstellation zusammenkommen, die einen klaren Sieger ermittelt.
Naja, zu England werden wir ja nachher noch kommen. Nochmal zurück zur zweiten Liga, wer mich so ein bisschen enttäuscht hat, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf auch ein bisschen, wobei die im Aufstiegskampf noch lange dabei waren. Diese Vereine, weißt du, mit denen verbindet man immer, die müssten eigentlich mit um den Aufstieg spielen. Also Düsseldorf hat es ja gemacht, aber Nürnberg und Hannover, die waren sehr weit weg.
Dann würde ich aber auch eher Hannover als Enttäuschung bezeichnen als Nürnberg. Nürnberg sehe ich, da habe ich auch letztes Jahr überhaupt nicht als Aufstiegskandidat gesehen, sehe ich immer noch nicht als Aufstiegskandidat. Und dass Nürnberg 11. Platz ist, ist für mich
Ja, gut.
nicht mal ein Misserfolg. Ich hatte Nürnberg vor der Saison auf 15 getippt.
Ja, was
Dementsprechend,
man auch
glaube ich,
vergisst, die wären ja auch
können die,
fast.
glaube ich, sogar mehr oder weniger zufrieden sein mit dem 11. Platz.
Ja, die wären ja auch letzte Saison fast abgestiegen, muss man
Richtig.
ja. Das vergisst man auch immer sehr schnell. Stattdessen hat es die Würzburger Kickers erwischt. Ich glaube, das war eigentlich klar. Das hat sich die ganze Spielzeit über eigentlich abgezeichnet. Was ich sehr schade finde, ist Eintracht Braunschweig, dass die es wieder nicht geschafft haben, mal ein Jahr länger in der zweiten Liga zu bleiben. Sehr schade. Und Osnabrück musste in der Relegation tatsächlich, haben sie verloren, gegen den FC Ingolstadt. Ein 3-1 am Ende hat nicht gereicht, weil die Ingolstädter das Hinspiel mit 3-0 gewonnen haben. Das war auch so eine kuriose Sache. Am Ende hat das Auswärtstor entschieden. Wie siehst du das, dass Ingolstadt aufsteigt?
Ja, Dennis Wirbel schon. Ja, Ingolstadt ist auch so ein Verein, der mir wirklich.
Ja, haben sich ja gegen 1860 am letzten Spieltag durchgesetzt, glaube ich.
Ja, und es freut mich, weil ich kann 1860 nicht leiden. Aber allesamt sehr unsympathisch. Dementsprechend, ja, lieber Ingolstadt als 1860, aber auch lieber Osnabrück als Ingolstadt.
Ja.
Aber da habe ich jetzt mit wenig Spannung und wenig Aufregung drauf geguckt, wenn ich ehrlich bin.
Aber ich glaube also, dass ich im nächsten Jahr sehr viel zweite Liga gucken werde, weil wie krass ist das bitte? Du hast Hansa Rostock, du hast Dynamo Dresden, die jetzt wieder in der zweiten Liga sind. Du hast Hannover, du hast Nürnberg, St. Pauli, du hast Fortuna Düsseldorf, HSV und dann Werder Bremen und Schalke 04. Wie geil ist das denn bitte? Ist es vielleicht die beste
und,
zweite
Liga? Du hast noch einen, ja? Du hast noch eine, man hat vergessen. Den SV Sandhausen.
Dennis Diekmeier, beste
ja.
Spieler, ne? Aber ist das für dich dann so, ja, wir sind ja noch nicht so alt, aber ist das so, wenn du dich so zurückerinnerst, so an die letzten Jahre, vielleicht die spannendste und geilste zweite Liga, die man so hatte, vielleicht?
Von den Namen auf jeden Fall. Da ist man hier so spaßenshalber die zweite Bundesliga 2010, 2011 offen. Wenn ich mir das hier angucke, ist ja schon ein dezent anderes Niveau.
Lass mich raten, hat da.
Also Rot-Weiß Oberhausen, ja. FSV Frankfurt und Alemannia Aachen halt auch Größen sind.
Ne? Ja, absolut. War da noch TuS Koblenz dabei?
Nein.
Nein.
Nicht die Saison, als Hertha aufgestiegen ist.
Ja, okay. Na gut, hast du ansonsten noch was zur zweiten Liga? Ansonsten würde ich hier einfach den Schlussstrich mal ziehen.
Ich freue mich auf nächstes Jahr.
Oh, definitiv, ich auch. Also ich werde da auch häufiger schauen und ich glaube, es gibt auch keine so richtigen Favoriten, denke ich.
Und ich bin froh, dass Marc Schatterer weg ist aus der Liga, weil den mag ich nicht.
Herr Benny mag sehr viele Leute nicht. Mag 1860, gut, das ist gleich ein ganzer Verein. Und ja gut, ich bin auch kein. Ich mag 1860 auch nicht als Bayern-Fan. Ich glaube, das ist das Normalste von der Welt. Aber auf der anderen Seite. Wobei bei 1860 glaube ich, also wenn die da noch dazugekommen wären, wäre es auch geil gewesen, wenn du es mal rein von der Tradition her siehst. Aber ich glaube,
ja,
die sind.
Allein vom Namen ist natürlich 1860 größer als Ingolstadt.
Ja, aber ich bin auch überzeugt, 1860, die sind so gut, die schaffen das in der nächsten Saison.
Hieß es ja auch nicht und das ist auch gut so.
Na gut, dann gehen wir jetzt mal zur. Champions und Europa League ist jetzt ein sehr krasser Tapetenwechsel. Benny grinst sich schon ein, deswegen fange ich mal kurz mit der Europa League an. Ne? Ich meine, die Ehre muss ja zum Schluss kommen. Europa League Finale, also Manchester United gegen Villarreal. Am Ende hat Villarreal gewonnen im Elfmeterschießen. Und ich muss sagen, also erstmal, was war das für ein stinklangweiliges Finale? Aber was war das für ein geiles Elfmeterschießen? Ich glaube, das gehört so zu meinen Top 3 Elfmeterschießen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
Man muss echt traurigerweise zugeben, dass ich in der 118. Minute eingeschlafen bin. Das Elfmeterschießen nicht gesehen.
Der 118? Ja. Was? Das ist doch nicht dein Ernst.
Das ist ja, was mir erinnern kann, ist 118. Minute und danach war ich.
Ich hab's schlauer gemacht und zwar, ich bin in der 85. Minute eingenickt und bin in der Verlängerung wieder aufgewacht. Also ich war pünktlich zum Elfmeterschießen, war ich wach.
Ja, ich bin nur um 2 Uhr wach geworden und dazu eine kleine Vorgeschichte. Ich bin ja ein aktiver FIFA-Spieler. Und ich hatte da die Road to the Final-Karte von Paul Pogba, der mit einem Sieg nochmal ein Rating besser geworden wäre. Deshalb habe ich geguckt, gesehen, dass der Level verloren hat, war sauber und bin wieder schlafen gegangen. Aber ja, war ein spannendes Elfmeterschießen. Bitter für David De Gea, weil zum einen kassierst du 11 Elfmeter und du machst keinen. Klar, er ist doch nicht zum Elfmeterschießen eingestellt. Aber wenn du von 11 Elfmeter keinen hältst,
weißt du, na, bei De Gea, er hat vor allem die letzten 36 Elfmeter hat er nicht gehalten. Zuletzt hat er einen Elfer 2016 gehalten. Also das ist schon mies, wenn du keinen einzigen hältst und dann verschießt du deinen auch noch. Also das ist wirklich, unglücklicher kann es nicht laufen. Aber auch mal ein Lob an Unai Emery. Ich meine, man kann die Europa League jetzt Unai Emery League nennen.
Good evening.
Hat die jetzt zum 4. Mal gewonnen, hat zudem noch seinen Ex-Verein FC Arsenal, die sich alle über ihn lustig gemacht haben, rausgehauen. Also
hat mich auch sehr gefreut.
Perfekt, übrigens. Besser geht. Ja, mich insgeheim auch. Aber es ist schon extrem krass. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, im negativen Sinne, wie ideenlos Manchester United gespielt hat. Also da ging ja gar nichts. Villarreal, gut, die haben sich eigentlich nur hinten reingestellt. Und ja, United hat da kein Mittel gefunden.
Das war so ein Spiel, wo man sich vor dem Spiel schon dachte, United ist ja glasklarer Favorit. Und am nächsten Morgen wirst du auf Facebook, Twitter und Co. lesen, wie konnten die das verlieren. Also mich hat es auch nicht überrascht.
Na, es wurde ja,
nicht überrascht.
Ole Gunnar Solskjaer wurde ja oft der Vorwurf gemacht, auch in der Premier League-Saison, dass er keinen Plan B hat. Und ich glaube, das hat man in diesem Endspiel so ein bisschen gesehen. Sie sind nur angerannt, aber es hat nicht so richtig funktioniert und sie sind auch nicht richtig durchgekommen. Und ich glaube, das 1-1, das war ja auch ein bisschen, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie das gefallen ist, aber ich glaube, das
ein bisschen wobbly.
Ja, es war auch ein bisschen, ist auch ein bisschen glücklich zustande gekommen. Von daher, ja, das war einfach nichts. Und ja, also sehr viel zu diesem Endspiel gibt es nicht zu sagen. Es war nicht hochklassig. Also, wie gesagt, das Elfmeterschießen hat, glaube ich, für alles, was davor passiert ist, entschädigt. Aber es war jetzt nicht der Knaller. Und was halt auch phänomenal war, dass wieder Zuschauer da waren. Das hat man
so
richtig
schön
gemerkt.
Es,
und, so ja.
Es gibt ja auch immer wieder viele Kritiker und viel Rumgemecker darüber. Aber ich finde, es ist absolut angebracht, dass es wieder Zuschauer gibt. Das ist auch voll okay. Also ich kann ja nicht nur für Deutschland sprechen, aber die Inzidenz ist gering. Die jene Maßnahmen sind hoch. Ich weiß nicht, was du versprichst.
Was mich dann nur verwundert hat, ist dann zum Beispiel, jetzt schlagen wir mal die Brücke zum Champions-League-Finale, ich ehre Chelsea gleich, brauchst du keine Angst haben. Was mich da dann ein bisschen gewundert hat, ich meine, warum, es war ja ein rein englisches Finale, wieso gibst du das nicht einfach nach Großbritannien? Ich meine, sie haben ja Istanbul, war ja der ursprüngliche Austragungsort, den haben sie das Finale ja schon weggenommen. Und dann verlegen die das nach Porto, wo dann die ganzen englischen Fans da hinfliegen. Wieso machst du das dann nicht in Großbritannien? Ich verstehe das nicht. Wie dumm kann man denn sein, wenn man vor allem den ursprünglichen Finalort schon ändert? Also, verstehe ich nicht.
Die Ausrede war doch irgendwie, es wäre zu kompliziert gewesen, das nach
ja,
London zu verlegen.
Ja, klar.
Ich meine, also klar,
nee, es wäre zu einfach gewesen.
Man weiß ja, das Wembley ist ja in Dauerbenutzung. Es spielen ja 24-7 Fußballmannschaften drin. Sieht ja gar nicht.
Ja. Und notfalls, es gibt bestimmt noch 50 andere Stadien, wo du so ein Finale ausrichten kannst.
Fulham Road zum Beispiel.
Oder bei Sunderland. Aber die hätten wenigstens von der Kapazität her, ist ein nices Stadion.
Sunderland, so like that.
So, Benny, jetzt, ich würde ja jetzt mein...
Sag es.
Ich würde, ja, warte doch mal. Ich würde ja jetzt meinen Hut abnehmen und mich verneigen. Herzlichen Glückwunsch an den FC Chelsea. Ist absolut zum Fremdschämen, dass ich sowas sagen muss, aber ja, Glückwunsch. Boah, siehst du, ich kann es schon gar nicht mehr aussprechen. Zum Champions League-Sieg. Und im Vergleich zu 2012 war es diesmal, wenn du das Finale gesehen hast, auch absolut verdient.
In der Internet habe ich es gesehen, glaubst du auch nicht. Ja, es war ein sehr schönes Spiel. Ich glaube, dass da jeder auch akzeptiert, dass Chelsea die wesentlich bessere Mannschaft war. Und ja, ich hätte es nicht erwartet, dass Chelsea das so dominant gewinnt. Hat natürlich gehofft, keine Frage. Aber ich habe mit mehr Gegenwehr der Citizens gerechnet.
Ja, wir werden darauf auch nochmal gleich eingehen. Aber erstmal ein wahnsinniges Spiel, insbesondere von Kai Havertz, der nicht nur das entscheidende Tor macht, sondern auch in vielen Situationen in der Offensive beteiligt war, wo es brandgefährlich wurde. Also ich glaube, das war mit das beste Spiel, was ich jemals von Kai Havertz gesehen habe. Und du hattest ja, glaube ich, in irgendeiner Folge hattest du Mateo Kovacic schon angesprochen. Und ist einfach so lustig, weil er schon viermal die Champions League gewonnen hat, aber in allen Finals insgesamt nur 11 Minuten an Einsatzzeit bekommen hat. Also das nenne ich mal Effektivität.
Das ist eine Leistung auf jeden Fall. Das kann auch nicht viele behaupten.
Ja, und dann müssen wir, glaube ich, Thomas Tuchel auch nochmal ehren, also was er da rausgeholt hat. Vor allem witzig, als dann im Januar 2021 Frank Lampard noch sagte, wir sind nicht bereit, um Titel mitzuspielen.
Ja, unglaublich, unglaublich.
Tuchel hat genau das Gegenteil bewiesen. Also was er da aus dieser Mannschaft, die ja nicht schlecht war, ne, muss man ja auch sehen. Das war
ich weiß nicht, ob wir das mal in der Folge geredet hatten, aber ich war ja kein Fan von der Titelverpflichtung, weil ich kein Fan von Tuchel im Allgemeinen war.
Ja.
Und ein großer Lampard-Fan bin und war. Ja, war ich dem Ganzen nicht so positiv gestimmt. Jetzt würde ich dem Mann gerne ein Denkmal bauen, also im Nachhinein hat alles richtig gemacht, Lampard zu entlassen, Tuchel einzustellen. Perfekt, sehr gute Entscheidung. Aber da lag ich gerne in Unrecht, das ist jetzt nicht so schlimm für mich.
Naja, du musst dir das ja auch nochmal zu Gemüte führen. Thomas Tuchel ist jetzt der dritte deutsche Trainer in Folge, der die Champions League gewinnt, also Quality made in Germany. Auch nicht schlecht. Ich meine, dann von der logischen Reihenfolge her, dann müsste ja dann nächstes Jahr Julian Nagelsmann oder Marco Rose die Champions League gewinnen. Das lassen wir mal. Aber das ist auch sehr krass, finde ich. Drei deutsche Trainer in Folge, die ihre Teams zum Champions League Finale, erstmal ins Champions League Finale überhaupt führen und das dann auch gewinnen. Also spricht für uns.
Ja, zumal Tuchel ja auch schon Paris ins Finale führte.
Ja, genau. Also ist absolut beeindruckend. Und ich fand vor allem die Memes dann mit Thomas Tuchel lustig, wo er dann, das wirst du bestimmt auch gesehen hat, wo er dann zu Neymar sagt, so sinngemäß, kein Ding, wir gewinnen dann nächstes Jahr die Champions League, aber ohne dich.
Wie was? Ich hole nächstes Jahr den Pokal nach Hause.
Aber ohne euch, oder? Das war schon echt gut. Möchte noch mal kurz auf Manchester City eingehen, weil der Kicker hat einen relativ guten Artikel, wie ich finde, geschrieben, mit der Headline Tuchel vertraut sich, Guardiola nicht. Und du wirst dich ja noch dran erinnern, dass wir, ich glaube, nach dem Champions-League-Halbfinale sogar darüber gesprochen haben, dass Pep Guardiola eben diesmal nicht den Fehler gemacht hat, irgendwelche taktischen außergewöhnlichen Sachen zu machen. Und wir dachten beide, dass er das jetzt verstanden hat. Und dann im Finale, ich habe schon, als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich mir, das ist ja nicht sein Ernst jetzt. Ich dachte mir so,
Was macht er da schon wieder?
Wie brutal offensiv, einfach mit 6 Offensivspielern, Gündogan auf der 6, ich glaube, der hat in dieser Saison nicht häufig auf der 6 gespielt. Er lässt einen Rodri, einen Fernandinho lässt er draußen, packt Raheem Sterling, der keine gute Rückrunde gespielt hat, in den Sturm, zentral. Also, ich dachte mir so, das kann doch nicht sein Ernst sein. Vor allem, er wollte die Offensive extrem stärken. Das hat null funktioniert. Und im Gegenzug hat er dann hinten Tür und Tor geöffnet. Also, das, was er vorhatte, ist komplett schiefgegangen. Weißt du, das ist so der Unterschied zu Bayern. Bayern spielt extrem offensiv. Aber sie schießen viele Tore. Natürlich haben sie insbesondere in dieser Saison auch viele bekommen. Aber sie haben halt mehr geschossen. Und bei Guardiola hat das gar nicht funktioniert. Hinten riesige Lücken, aber vorne keine Gefahr erzeugt. Und da dachte ich mir schon, also so wird er nie die Champions League gewinnen. Und er war auf dem richtigen Weg. Warum macht er diesen Fehler im Finale?
Hat er doch schon mal so.
Wann war das letzte Mal? 2011 oder so, oder? Glaube ich, mit Barcelona. Aber was läuft bei ihm falsch?
Ich weiß nicht, was das für ein Syndrom ist. Dieses, man muss jetzt was Besonderes tun im Finale-Syndrom, was er auch Nagelsmann im Pokal gemacht hat. Also, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Meine City wird eine überragende Saison, wird dominant Meister, hat eine super Mannschaft. Warum? Wenn man dann im Finale was anderes probieren. Also, das ist kein Testspiel oder sowas, wo du mal ein bisschen rumtesten kannst. Es ist das Champions League-Finale, das größte Spiel auf europäischer Club-Ebene. Und du experimentierst? Also, verstehe ich nicht.
Ja, also nur Kopfschütteln und Chelsea hat das eiskalt bestraft. Und am Ende auch hoch verdient. Ich glaube, allein Timo Werner hatte schon wieder 3 Chancen, wo er mindestens eine machen muss. Es war vor allem in der Anfangsphase, da waren ja Möglichkeiten, da habe ich mich gedacht, Heureka. Wenn da die Lücken nicht geschlossen sind, da kann es am Ende auch sehr hoch ausgehen. Und City hatte, glaube ich, in den letzten Minuten, wo sie dann mehr Druck aufgebaut haben, da hatten sie gute Möglichkeiten, 2. Aber das war's dann auch. Das ist halt nicht.
Man muss das Timo Werner auch mal lobend erwähnen. Sein Laufweg beim 1-0 ist überragend. Geht er den nächsten Titel, glaube ich, Ruben Dias war's, dann zieht er den nicht raus, dann kommt Havertz nicht durch. Das muss man einfach mal lobend erwähnen. Klar, er macht das Tor nicht, er ist auch so gesehen nicht beteiligt.
Aber
weil dieser Laufweg, der muss da sein. Sonst
ich glaube, es ist weniger die Tatsache, dass er nicht das Tor geschossen hat, sondern allgemein, dass er wieder auch den einen oder anderen... aber am Ende ist es scheißegal. Er ist Champions-League-Sieger, das kann ihn keiner mehr nehmen. Und wenn man natürlich auch noch mal jemanden herausheben möchte, Antonio Rüdiger...
So unglaublich.
Weltklasse-Finale hat er aus meiner Sicht gespielt. Und was auch häufig immer nicht so genannt wird, N'Golo Kanté, wirklich, da würden ihn ja, am liebsten möchte ihn die ganze Welt schon zum Weltfußballer machen, aber er spielt auch einfach gut, bescheidener Typ, hat auch wieder ein großartiges Finale gespielt, wie die gesamte Mannschaft eigentlich, aber...
Ja, man muss zu N'Golo Kanté sagen, der Hype ist jetzt auf Twitter und Co., war jetzt in der Zeit riesengroß mit Ballon d'Or, Bildern und Co., aber N'Golo Kanté hat in der Premier League jetzt auch nicht überragend gespielt. Das war ja eine akzeptable Saison, aber keine gute für N'Golo Kanté. Der war in den letzten Wochen gut, das Finale war überragend. Aber dieses Hochgehype mag ich überhaupt nicht.
Naja, aber...
Auch auf Rüdiger unter Lampard, das war eine mittelschwere Katastrophe. Ich wollte den Mann, ich hätte den mit dem Fahrrad auseinander rausgefahren.
Ich weiß,
war
so ich, kann mich noch dran, schlecht. Ich kann mich noch dran erinnern... Tatsächlich. Aber ja, witzig, wie sich innerhalb von wenigen Monaten das so krass verändern kann. Das ist sehr interessant. Um mal einen Schlussstrich zu ziehen. Ich habe mir nur so gedacht, also ja, Chelsea ist jetzt Champions League-Sieger. Trotzdem finde ich, dass sie nicht die beste Mannschaft von Europa sind. Weißt du, normalerweise assoziierst du ja immer... Die Mannschaft, die die Champions League gewinnt, ist die beste Mannschaft von Europa bzw. der Welt. Aber für mich irgendwie vom Gefühl her, obwohl sie das Finale absolut verdient gewonnen haben, ist es trotzdem so, dass ich nicht sage, okay, Chelsea ist jetzt deswegen die beste Mannschaft in Europa.
Ich finde es auch schwer, die beste Mannschaft in Europa zu sein, wenn du nicht mal deine Liga gewonnen hast. Dementsprechend, ja, stimme dir dazu.
Okay, ich hatte nämlich Angst, dass du, wie kannst du es wagen, aber... Wenn du auch so an die letzten Jahre zurückdenkst, also Bayern, die waren die beste Mannschaft in Europa letztes Jahr, absolut. Liverpool fand ich davor auch, Real Madrid hat da 3-mal in Folge, ich glaube, das war klar, obwohl sie die Liga, glaube ich, da auch eigentlich fast nie gewonnen haben. Aber es war halt offensichtlicher. Aber am Ende ist das ja auch nicht relevant, weil wir gesagt haben, den Henkelpott gewonnen. Und dann irgendwann ist dann Supercup gegen Villarreal. Also das klingt irgendwie auch nicht so sexy, muss ich zugeben. Das liegt gar nicht unbedingt an Chelsea, aber ja... Ja, solange es Elfmeterschießen gibt, können wir uns darauf verlassen, dass das auch wieder hochklassig wird. Na gut, machen wir das Thema zu. Trotzdem bleiben wir aber noch ein bisschen in England, würde ich sagen. Die Premier League.
Premier League?
Genau. So, ich habe die Tabelle vor mir liegen. Möchtest du einfach mal anfangen, was dazu zu sagen? Also über Chelsea und Manchester City haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Zwar eher Champions League-mäßig, aber trotzdem, man kann ja auch viel auf die Liga übertragen. Aber wieso dein allgemeines Fazit? Gab es da für dich Überraschungen, Enttäuschungen? Enttäuschungen gab es einige, vor allem von meiner Seite aus.
Ja, aber ich finde, es war eine relativ überraschungsarme Saison. Was mich überrascht hat, dass Sheffield so extrem schlecht ist. Das hat man nach der letzten Saison in meinen Augen nicht erwartet.
Sang- und klanglos abgestiegen.
Das West Ham gestartet, hätte ich auch nicht erwartet. Everton halt eine echt enttäuschende Rückrunde, aber sonst wenig überraschend. In die Top 4 hätte ich vor der Saison genauso unterschrieben. Die Absteiger sind jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Das Mittelfeld ist, so wie man es sich erwartet hat, spektakuläre Saison.
Ehrlich gesagt, ich finde schon, dass da ein bisschen was überraschend ist. Also Sheffield hast du ja schon angesprochen, sang- und klanglos abgestiegen. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ansonsten Fulham und West Brom, gut, das war eigentlich mehr oder weniger war das leider klar, dass die wieder runtergehen. Immerhin Leeds hat sich gehalten, Platz 9. Not bad, also auch die Arbeit, die Marcelo Bielsa da leistet, ist überragend und ich glaube für einen Aufsteiger ein einstelliger Tabellenplatz am Ende, das ist schon echt stark.
Ja, ich glaube, damit kann man gut leben. Zumal Leeds war das erste Mal seit wie viel tausenden Jahren wieder in der Premier League.
Also da ist noch eine Weile her, ne?
Da ist ein neunter Platz definitiv mehr als in Ordnung.
Ja. Eine Enttäuschung sicherlich natürlich erstmal Tottenham und Arsenal, also vor allem Arsenal, weil die nächste Saison gar nicht international spielen. Was meinst du, macht nicht so den Eindruck, dass Mikel Arteta da auf dem wackeligen Stuhl sitzt, aber ehrlich gesagt, also erfolgreich war das mit ihm ja jetzt auch nicht.
Ja, ich glaube, bei Arsenal wird seit dem Abgang von Arsene Wenger ganz, ganz viel falsch gemacht.
Ja,
Ob auf dem Platz oder neben dem Platz.
Ja. Absolut.
Dementsprechend kommt auch ein achter Platz für mich wenig überraschend.
Naja, man hatte die auch in den letzten Spielzeiten, hast du ja schon recht, also das hat sich so ein bisschen schon bei Arsenal so ein bisschen eingebürgert. Bei den Spurs kann man sagen, Mourinho am Ende sang- und klanglos bei den Spurs ausgeschieden. Es war aber auch klar, ich war nie Mourinho-Fan und alle Spurs-Fans in Deutschland, die mich damals fertig gemacht haben, weil ich schlecht über Mourinho geredet habe und gesagt habe, der wird uns nicht zum Erfolg führen. Ich hätte gehofft, dass ich Unrecht habe, aber ich hatte recht. Mourinho freut sich jetzt um einen neuen Job bei der AS Rom und Tottenham ist weiter zu blöd, einen Trainer zu finden. Weißt du, jetzt sind sie ja an Paul Fonseca dran. Von ASL. Also du siehst, wie tief die mittlerweile gesunken sind. Wir können uns auf die Conference League freuen. Also haben wieder keinen Titel geholt, standen im Endspiel immerhin. Aber was soll man
gucken, vielleicht treffen ja Union und Tottenham aufeinander.
Ja, mal sehen, was. Ja, das hätte was.
Oh, oder die Roma gegen Tottenham. Mourinho gegen seinen Ex-Club.
Könnten wir die hoffentlich zerstören. Es ist ja mehr oder weniger klar, dass Harry Kane sehr wahrscheinlich die Spurs verlassen wird. Wo würdest du ihn sehen? Wird er mit Manchester City durchaus in Verbindung gebracht? Die suchen ja durchaus auch einen guten Mittelstürmer.
Bei jedem in der Top 4. Ich glaube, jeder davon will Harry Kane haben. Jeder von dem wird Harry Kane dankend annehmen. Und ich denke, am Ende wird City das Rennen machen.
Denke ich auch. Zwei Überraschungen trotzdem. Also West Ham hast du ja angesprochen mit Platz 6, war vor der Saison ehrlich gesagt für mich möglicher Abstiegskandidat sogar. Und dann
hätte sie auch niemand wissen können, dass er im Winter den besten Fußballer Europas verfehlt.
Ja.
Jesse Lingard, Fußballgott.
Der wurde jetzt, glaube ich, nachnominiert bei England, oder? Glaube ich.
Ist er reingerutscht?
Weiß ich gar nicht.
Ich dachte, dass er nicht.
Ja, google mal schnell nach. Ich dachte ehrlich gesagt, weil ja Alexander Arnold nicht mitgegangen ist, dass die dafür Lingard. Also es wurde zumindest gemunkelt, dass er für Alexander Arnold nominiert wird.
Na, irgendwo, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Bei irgendeinem wurde niemand nachgenommen, der einfach gelassen ist. Nach Holland ist das.
Okay. Ja, kann mich auch irren. Ja. Ein abschließender Satz vielleicht noch zu Leicester City. FA Cup gewonnen, aber die waren 242 Tage in den Top 4 und dann am letzten Spieltag noch von den Champions League Plätzen gerutscht. Wie bitter ist das bitte?
Naja, nicht rausgerutscht sind, aber anders, die sind nicht wieder
Ja,
reingekommen.
Entschuldigung, genau so rum.
Aber das macht es nicht weniger bitter. Es geht um die Überlegung, dass Chelsea am letzten Spieltag gegen Aston Villa verliert.
Ja, also die Chance war da, aber muss natürlich auch sagen, dass die Spurs natürlich auch gewinnen mussten, weil sonst hätten sie die Conference League verpasst. Aber es ist schon schade für Leicester. Wie gesagt, ich glaube, die kann jeder gut leihen. Natürlich, die haben ja auch Investoren, aber bei denen hat man irgendwie den Eindruck, weißt du, das ist trotzdem irgendwie so eine Einheit. Das ist für mich so das beste Beispiel, wie Club und Investor positiv miteinander, Besitzer
Besitzer.
zusammenarbeiten können. Das ist zum Beispiel ein positives Beispiel, was es nicht häufig gibt. Aber du hast ja zum Beispiel auch beim FA-Cup-Finale gesehen, wo die den Besitzer dann auf den Platz geholt haben und die sich alle zusammen wirklich gefreut haben. Das hat mich ehrlich gesagt berührt, muss ich sagen.
Übrigens, was ich gerade sehe, Fun Fact, West Ham Platz 2 in der Heimtabelle.
Wow. Not bad, not bad. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter zu La Liga. Atletico Madrid, kann man sagen, ist endlich spanischer Meister geworden. Was sagt man dazu? Nach, ja, so vielen Jahren, wo man knapp dran war und jetzt haben sie es durchgezogen, wo man ja auch am Ende die Sorge hatte, also zwischendurch die Sorge hatte, dass sie es sogar noch verspielen, aber sie haben es durchgezogen bis zum Schluss.
Ja, knappes Ding hat zusammen Real und Barcelona versaut.
Ja.
Also, dass am Ende nur 2 Punkte Vorsprung sind. Wenn du überlegst, dass es, glaube ich, mal 11 waren oder sowas. Also, ja,
Also,
ganz viel
ja.
Glück auch mit dabei für Atletico, aber ich gönn's ihnen, ich gönn's ihnen. Sie spielen zwar echt ekelhaften Fußball, aber ich finde es schön, dass sie Meister wurden.
Ja, ich finde es vor allem lustig mit Luis Suarez, weißt du, von Barca mehr oder weniger vom Hof gejagt.
Aussortiert, ja.
Ja, und vor allem jetzt haben sie Kun Agüero verpflichtet. Also, das muss mir mal bei Barcelona jemand erklären, weißt du, du schickst einen Suarez weg mit der Begründung, der ist schon zu alt, bla bla, und dann holst du einen Kun Agüero dafür. Also, ich weiß nicht, was bei den Katalanen stellenweise falsch im Kopf ist. Und bei
Und
Barcelona, das.
ich glaube, La Liga ist auch die einzige Liga, wo noch nicht alles durch ist. Die Relegation steht noch an.
Ach ehrlich, ist sie noch nicht durch?
Ja, morgen zwischen Rayo Vallecano und dem FC Girona ist das Hinspiel erst.
Ach so, okay, krass. Nochmal auf Barcelona zu kommen. Es ist die schlechteste Punkteausbeute seit 13 Jahren. Das sagt auch viel aus. Und Real Madrid, sie hatten ja bis zum Schluss die Chance, aber tja, haben es am Ende nicht genutzt. Und die Königlichen, ja, sagen ja selber, sind in einer Art Umbruch. Und für diesen Umbruch holt man jetzt Carlo Ancelotti zurück. Also diese Logik muss mir jemand mal erklären. Also ich finde, Carlo Ancelotti ist für mich, ich mochte den noch nie als Bayern. Bei Bayern hatte sowieso nicht funktioniert. War ich dankbar, als er endlich weg war. Aber Carlo Ancelotti steht für mich nicht für einen Umbruch. Der ist ein guter Trainer, aber der setzt sich in ein gemachtes Nest. Und dann schafft er es mitunter dieser Mannschaft.
Mal, die sagen, die sind in einem Umbruch. Du hast aber einen extrem alten Kader. Klar, hast du bei Verde, Rodrigo und Vinicius. Aber sonst, du hast kein Team. Der Umbruch muss kommen. Die sind noch nicht im Umbruch.
Das ist ja bei Barcelona
Das
im
ist
Prinzip das
eine
Gleiche.
ganz dreiste Ausrede.
Ja, und vor allem mit Ancelotti. Ich meine, der hat ja auch gesagt, der hat ja letzte Saison erst bei Everton begonnen, hat dort die ganze Saison über getönt, er möchte hier was aufbauen, bla 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 bla. Und gleich sofort, wenn Real anruft, ist er wieder weg. Ist halt auch fragwürdig, wie man am Ende mit Zinedine Zidane umgegangen ist. Das hat er ja auch klar und deutlich kritisiert. Aber ich sag dir auch, solange Florentino Perez da ohnehin das Sagen hat, da wird sich Real 0,0 weiterentwickeln. Das ist.
Wenn es den nicht kommt, dass keiner so
Ja,
aufmacht.
Carlo Ancelotti. Ich dachte mir ja, Leute, ist doch nicht euer Ernst. Aber wenn sie meinen, sollen sie machen. Ansonsten, ja, Huesca, Valladolid, nee, Valladolid, auch schwierig. Und Eibar am Ende die Absteiger. Was man positiv erwähnen kann, Elche hat die Klasse gehalten als Aufsteiger und Cadiz, die sind sogar Zwölfter geworden. Also
Man muss sagen, es
auch
ist,
nicht
eigentlich
schlecht.
ist es wirklich eine Sensation, wie lange Eibar sich überhaupt in der Liga gehalten hat.
Ja, absolut.
Eibar
Ist
ist
so ein
ein
bisschen, wie
winziger
kann man die.
Verein aus einer kleinen Stadt. Das ist eine unfassbare Geschichte. Wir haben 27.000 Einwohner und waren jetzt, glaube ich, 6 Jahre in der Liga, das ist überragend.
Aber am Ende schade. Und es hat auch nicht viel, es waren in Anführungszeichen dann nur 6 Punkte. Ja, aber da konnte man leider jetzt final dann nicht mehr mithalten. Wir gehen mal weiter zur Serie A. Auch da gab es einen neuen italienischen Meister. Das ist so das Kuriose, weißt du? Überall gab es einen neuen Meister in den Top-Ligen, nur in Deutschland nicht. Sogar in Italien, wo ja nach Deutschland sozusagen die längste Periode, wo Juventus die längste Periode an Meisterschaften in Folge innehatte. Und jetzt hat Inter sie vom Thron gestoßen und Juventus musste am letzten Spieltag sogar noch um die Champions League Qualifikation kämpfen. Auch ein kurioses Ding.
Was ich ja auch so kurios fand, was man ja nach dem Spiel gesehen hat, die Feier von den Juventus-Spielern. Ich dachte, was feiert ihr? Also das Vierte ist aber mehr als peinlich, wenn die machen eine Party, die sie nicht mehr zur Meisterschaft gemacht hatten in den letzten Jahren.
Naja, sie haben, wo ich mich auch gewundert habe, ich glaube, sie sind ja italienischer Pokalsieger, sind sie, glaube ich, geworden, gegen Bergamo, wenn ich mich nicht irre. Aber ansonsten, boah. Aber also kann man auch da sagen, zum Beispiel Andrea Pirlo, kann man im Vergleich mit Frank Lampard ziehen. Das hat nicht so funktioniert. Jetzt haben sie Allegri zur neuen Saison wieder, wo ich mich schon damals gefragt habe, wieso sie den überhaupt vom Hof gejagt haben. Antonio Conte verlässt Inter, weil obwohl die Meister geworden sind, müssen sie wohl ganz strikt sparen und das fand Conte irgendwie nicht so geil. Stattdessen kommt jetzt Simone Inzaghi, der davor bei Lazio war und bei Lazio ist jetzt Maurizio Sarri. Also fangen wir mal bei Inter an. Inzaghi ist mit Lazio Sechster geworden. Ich traue denen null zu, dass der Inter jetzt dann im besten Fall dann nochmal zu einer italienischen Meisterschaft führt. Also finde ich sehr interessant, den zu holen.
Ja, also ich glaube, Hakimi und Lukaku sind ja auch schon mehr oder weniger auf dem Weg aus Mailand raus.
Ja.
Das fehlt aber nicht da. Und das ist spannend. Also ich frage mich, wie kann das passieren? Wie kannst du so misswirtschaften, aber Meister werden?
Ja, es soll ja auch ein Gespräch sein, dass sie Hakimi abgeben. Also der bringt, glaube ich, auch nochmal ordentlich Kohle rein. Tja, Beispiel noch, zum Beispiel Gattuso verlässt Napoli, haben ja die Champions League verpasst. Dafür kommt jetzt Luciano Spalletti. José Mourinho wird neuer Trainer bei der Roma. Dafür ist Gattuso dann nächste Saison beim AC Florenz. Die wechseln da oben alle munter durch. Nur bei Milan
Ivan
und
Juric,
Atalanta
Ivan,
sind die Trainer
Ivan
noch gleich.
Ivan Juric verlässt Hellas Verona, geht zum FC Turin. Also alles, was irgendwie in der oberen Tabellenhälfte steht, hat einen neuen Trainer nächstes Jahr.
Das kennen wir sonst nur aus der Bundesliga. Also von wegen, die Bundesliga ist die einzige Liga, wo das Trainerkarussell so derartig zuschlägt. Das ist in Italien genau das Gleiche. Wo
nee,
auch
das wäre
die,
noch schlimmer, ne?
Ja, wo die Gründe auch mitunter sehr merkwürdig sind. Ja, aber haben wir Italien soweit auch. Absteiger, Benevento, Crotone, war klar. Parma hätte ich nicht gedacht, weil auch die letzte Saison war eigentlich, glaube ich, relativ solide. Dann so sang- und klanglos abzusteigen, hätte ich nicht gedacht.
Ich gucke mir gerade die Serie B-Tabelle an, also Aufsteiger sind der Empoli und Salernitana, klar. Und da ist tatsächlich sogar so ein Aufstiegsturnier zwischen den nächsten 6. Man weiß jetzt, der Fall Monster als 3. Platz ist nicht aufgestiegen, der hat Venedig als 5. Platz.
Stimmt, Venedig habe ich gelesen.
Genau das, was wir vorhin in der Champions League angesprochen hatten, ist jetzt in Italien der Fall. Der dritte Platz steigt nicht auf, sondern der 5. Platz. Der 3. Platz Monster mit Boateng und Balotelli. Balotelli kann jetzt gern zur Union kommen, ich mag ihn sehr.
Aber ihr habt ja jetzt Vogelsammer.
Das wäre nicht, ne? Ich habe Union postet immer jetzt so 40 Minuten bevor den Transfer verkünden, so ein Bild von Oliver Runert. Und als das dann kam, so ein Tag, nachdem die Kreisfahrt-Gerüchte aufkamen, dachte ich so, oh, hat er jetzt schon geholt, cool. Und dann kommt es, und dann kommt der, und die Meldung Vogelsammer. Und das,
Na gut, dann will ich dich von deinem Leiden unbedingt erlösen und wir machen das zu mit der Ligue 1. Auch da gab es ein Ligue 1. Der OCD ist Meister geworden. Halleluja. alle, die es nicht mit PSG halten, frohlocken und jauchzen bei diesem Endergebnis.
War auch spannend. Ich hatte mir auch die Meisterkonferenz auf The Zone angeguckt. Und
ich auch.
Ja. War spannend, ich find's gut. Mann. Paris nicht, also PSG mag ich nicht. Das nächste, was ich nicht mag, siehst du. Und
ja.
Ich habe es vor der Saison nicht erwartet, eigentlich. Aber ich finde es gut, dass es jetzt einen neuen Meister gibt.
Kann ich nur zustimmen. Vielleicht noch ein Wort zu PSG, die ja gerade offensichtlich sehr fett die Moneten rausholen. Haben jetzt Wijnaldum, gut, der kam jetzt ablösefrei, aber ich meine, Gehalt kostet der bestimmt auch nicht wenig. Donnarumma soll wohl noch ein Kandidat sein.
Angeblich ist schon eine mündliche Zusage gefallen. Mal
gucken. Ich glaube, wir haben zu PSG in Bezug auf die Champions League eigentlich schon alles gesagt. Pochettino hat wohl um Freigabe gebeten. Ich meine, ich weiß, dass PSG das nicht tun wird. Aber vielleicht müsste man sich auch mal hinterfragen, auch in Bezug auf Thomas Tuchel, ob es vielleicht nicht immer am Trainer liegt, sondern an dem Sportdirektor. Weil offensichtlich kommt Pochettino mit Leonardo auch nicht klar. Und vielleicht sollte man nur mal so einen Gedanken daran verschwenden, dass vielleicht der Sportdirektor der Böse in dem Ganzen ist. Ja, aber nur ein Gedanke. Also,
oh, das ist ja eine ja, eine dreiste Unterstellung.
Also was nehme ich hier raus, PSG zu kritisieren? Ja, keine Ahnung.
Ja, wollte ich sagen.
Ja, aber ich meine, die Titel sprechen für sich. Ne? Also da hat Tuchel mal seinem alten Verein gezeigt, wie es geht. Niko Kovac, AS Monaco, ist, glaube ich, auch noch eine Erwähnung wert. Platz 3. Ja, schick. Sieht nett aus.
Ich mal ganz kurz da reinwerfen. Wusstest du, dass jetzt gerade das Aufstiegsspiel zur dritten Liga läuft? Frankfurt spielt jetzt gerade gegen Havelse in den Aufstieg in die dritte Liga.
Nee, wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass Viktoria schon in die dritte Liga aufgestiegen ist und dass Meppen die Klasse gehalten hat, weil Uerdingen die Lizenzauflagen nicht erfüllt.
Und da muss ich wirklich sagen, das ist ein bisschen off-topic, was will ich trotzdem jetzt sagen, das wäre doch die Chance gewesen für den DFB oder für die DFB, dass man sagt, okay, alle vier Meister steigen auf. Warum lässt du einen Absteiger drin, statt einen Meister hochzuziehen?
Das habe ich auch nicht verstanden.
Du musst einfach sagen, okay, wir haben 4 Regionalliga-Meister, wir haben 5 Regionalliga-Meister und dieser 5 Absteiger. Ja, dann bist du gut. Ist doch super. Dann lass doch alle hochkommen.
Nein. Ja, ich habe das auch nicht verstanden, aber ich glaube, das haben die ja auch nicht zum ersten Mal gemacht. Da gab es, glaube ich, schon ähnlich gelagerte Fälle. Ja,
nach Paderborn an der Stelle, die dann 2 wieder in der Bundesliga war.
Aber das war ja charmant irgendwo. Möchtest du noch was zur AS Monaco oder zur Ligue 1 allgemein sagen? Weil sonst würden wir das nämlich auch abschließen.
Ja, war eine spannende Saison. Auch wenn man sich überlegt, dass die AS Monaco ja bis...
Ungewohnt spannend.
War vor 2 Jahren diese Horror-Saison von denen, wo die auch lange den Abstieg gespielt haben?
Lang ist es nicht her.
Vor 2 Jahren, genau. Vor 2 Jahren, da haben die Klasse gehalten mit 2 Punkten Vorsprung. In der Saison 18-19. Deswegen muss man schon lobend erwähnen, dass das der Niko Kovac aus einem heruntergekommenen Fürstentum wieder eine titelwürdige Mannschaft geformt hat.
Ja, dem kann man nur zustimmen. Gut, dann haben wir soweit jetzt alles durchgesprochen. Und jetzt sprechen wir über die Europameisterschaft. Bist du auch schon in EM-Fieber? Was heißt schon? Die EM hat ja gestern im Prinzip angefangen. Aber also ich muss sagen, bei mir setzte es so vor circa einer Woche ein, als ich dann Oliver Pocher, Revolverheld, Sportfreunde Stiller, die ganzen Songs mir so durchgesuchtet habe. Zum Beispiel. Aber ja, wie war es bei dir? Bist du auch jetzt mittlerweile im Fieber angekommen?
Also mein EM-Fieber begann vor ungefähr 20 Stunden.
Na, ja, immerhin.
Irgendwie dachte ich so, ja, EM, keine Ahnung, keine Zuschauer, Deutschland, kein Bock. Es gibt Zuschauer, bekannterweise, und irgendwie kam dann doch die Lust auf so ein großes Turnier.
Ja.
Ich hatte doch dann schon kürzlich mehr Bock drauf als vorher gedacht. Und ja, doch, mein EM-Fieber ging dann erst gestern um 17 Uhr auf los.
Was meinst du, was wird das für eine EM werden? Ich sag dir mal ein Beispiel. Die letzte 2016, ich glaube, das war die schlechteste EM. Gut, wir sind noch nicht so alt, aber wir haben trotzdem schon einige gesehen. Aber das war bisher die schlechteste EM, die ich gesehen habe. Ich kann mich zum Beispiel an in die Vorrunde erinnern, zum Teil am ersten Spieltag. Also viele Ergebnisse waren da so ein lasches 1-0. Das war richtig lame.
Ja, die Problematik aber vom letzten Turnier war ja, dass da die vier besten dritten Plätze eingeführt wurde, wo halt für die kleinen Mannschaften klar war, okay, wir bunkern uns hinten rein, holen irgendwie drei Unentschieden und kommen durch.
Aber das gibt's ja dieses Jahr auch, deswegen
das
meine
Frage. Dieses Jahr wieder und ich weiß nicht, ob wir da viel anderes erwarten können, dieses Jahr zumindest in einer Gruppenphase.
Na, ich frage halt auch deshalb wegen Corona, die ganze Belastung, die ist ja diesmal auch noch viel extremer. Natürlich kannst du auch einen größeren Kader mitnehmen, öfter aus, kann man, gibt es 5 Wechsel bei der EM eigentlich? Weiß ich aus dem Kopf gar nicht, ne? Mist, hätten wir mal gestern drauf achten müssen. ich meine, du kannst einen größeren Kader mitnehmen, aber an sich, lange gespielt haben ja generell alle. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Sorge, also das kannst du aufs gestrige Spiel nicht runterbrechen, musst du ehrlich sagen.
Es sind 5 Wechsel erlaubt.
Also
in der regulären 90 Minuten sind
okay.
5 Wechsel möglich, in einer Verlängerung darfst du in einen Sechster wechseln.
Ja, okay. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen die Sorge, dass das so in ähnliche Bahnen gehen könnte. Aber die Meinung teilst du durchaus.
Die wird euch noch gerade nicht.
Also, du teilst meine Meinung, dass es ähnlich lame werden könnte wie 2016.
Ja, das ist meine Angst. Also ich kann mir vorstellen, dass Mannschaften wie Ungarn zum Beispiel, die dann wirklich in allen drei Spielen, wo sie dann nur mal klare Außenseiter sind, sich dann, naja, sagen wir mal so nahe des eigenen Tores nähern werden und darauf spekulieren, irgendwie Unentschieden mitzunehmen, irgendwie Punkte zu holen, um irgendwie mit Ach und Krach griechenlandmäßig durchs Turnier zu kommen.
Obwohl ich da mal einwerfen möchte, dass die Portugiesen, wenn ich mich richtig erinnere,
richtig,
die sind
richtig
2016 auch als einer der besten Gruppendritter weitergekommen. Das ist ja, glaube ich, auch das, was alle aufgeregt hat, dass sie dann am Ende auch noch so Europameister geworden sind. Das war die größte Unverschämtheit, weil ja auch oft argumentiert wird, man möchte den Kleinen so eine Chance geben. In dem Fall hat es Portugal geholfen, obwohl die eine scheiß Gruppenphase gespielt haben. Aber das könnte ja Deutschland diesmal vielleicht helfen. Wir fangen mal an ganz vorne mit Gruppe A. Da gab es gestern ein Spiel. Die Italiener haben mit 3-0 gegen die Türkei gewonnen. Heute gibt es noch Wales gegen Schweiz. Wie bewertest du allgemein diese Gruppe? Ich finde, bis auf die Deutschland-Gruppe kann man immer einen klaren Favoriten benennen. Und dann gibt es 2 Teams, die sich um Platz 2 und 3 streiten und in Anführungszeichen einen klaren Underdog. Wie bewertest du das da?
Da bin ich ganz der Meinung, das Favorit ist Italien. Das war auch schon vor dem letzten Spiel klar. Aber ich frage mich, wie konnte das passieren, dass Deutschland, Frankreich, Portugal in einer Gruppe landen und du dann ja mit Gruppe A und Gruppe B halt wirklich 2 ja, schwache Gruppen hast? Wie kann das sein, dass du tendenziell 3 EM-Favoriten in einer Gruppe hast?
Das kann ich dir nicht sagen. Aber bleiben wir mal bei Gruppe A. Also ich glaube, sind wir uns einig, klarer Favorit da zum Weiterkommen ist Italien. Viele sagen, Italien ist sogar Favorit auf den Titel. Ich bin ehrlich gesagt nicht der Meinung. Also sie haben einen krassen Kader. Ich würde maximal sagen, dass sie Geheimfavorit ehrlich gesagt sind, weil das Spiel gestern würde ich nicht als Präferenz nehmen, weil die Türkei, die war auch unfassbar schlecht. Das hätte ich nicht gedacht. Die Türken haben viel besseren Kader. Die müssen sich drastisch steigern. Die haben gestern fast nichts gemacht. Also die haben mich echt enttäuscht. Und deshalb kann man sagen, also Italien, das war gestern, also die haben gut gespielt, aber das war jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, das deutet jetzt darauf hin, dass die am Ende auch Europameister werden.
Ja, vor dem gestrigen Spiel hatte ich auch gesagt, dass die Türkei so keine Geheimfavorit sein kann. Die haben einen super Kader. Aber das, was sie gestern abgeliefert haben, das war wirklich ganz genau gar nichts. Dann haben sie noch Glück mit Abseits bei einer Ecke und so einem Quatsch.
Also, ja. Ich glaube, eine Erkenntnis kann man auch ziehen. Eine Erkenntnis kann man auch ziehen, dass die Schiedsrichter wohl in puncto Handspiel sehr wohlwollend wohl damit umgehen, weil, also du wirst die Szene, also wenn es dafür keinen Elfmeter gibt, also am Ende war es egal.
Allgemein war unterirdisch. Das ist gar nicht auf so einem Niveau. Mich nervt jetzt abseits bei der Ecke noch mehr.
Also, ich finde das so dumm.
Das ist, du musst es mal überlegen, das ist so das höchste Niveau, wo du überhaupt falten kannst und du fährst abseits bei der Ecke.
Also das passiert mir bei FIFA ständig tatsächlich.
Für die Regel nicht kennen, es gibt bei einer Ecke kein Abseits.
Oh, bei FIFA gibt's das tatsächlich, glaube ich.
Nein, es ist nur, ja, wenn du den Ball zurückspielst, wenn du einen Kultmissen zurückspielst, dann ist es Abseits. Also, aber ja, Abseits wurde er gepfiffen, weil der Ball quasi ganz, ganz links im Viertelkreis lag. Und ich glaube, in Sinne war es auf der Grundlinie stand. Klar, ich spiele den Ball da vorne, aber bei einer Ecke ist, gerade wie im Einwurf, es gibt kein Abseits. Das musst du wissen, wenn du eine EM pfeifst.
Tja, wir müssen mal ein bisschen hinne machen. Also Italien, klarer Favorit. Wen würdest du sagen, wer kommt als Zweiter weiter? Ich würde sagen, also nur weil mich die Türken gestern auch nicht überzeugt haben, aber ich hätte schon vorher gesagt, ist für mich klarer Platz 2, geht an die Schweiz im Normalfall.
Gestern hätte ich noch Türkei gesagt, heute sage ich Schweiz.
Und Wales, ich meine, natürlich...
Da brauchst du ganz viel Glück.
Ja, muss ähnlich gut laufen wie 2016.
Aber da hatten wir noch Robson Kanu.
Das stimmt, der fehlt jetzt. Was ich bei der Schweiz vielleicht noch interessant finde, die haben ja ähnliches Torhüterproblem wie wir in Deutschland. Und zwar, sie haben ja Jan Sommer mit. Das ist mir, als ich mir die Kader so angeguckt habe, aufgefallen. Sommer wird ja Stammtorhüter sein. Aber die haben kein Kobel, kein Hitz und kein Birki mit dabei, sondern Vogo, den wir noch aus Leipzig kennen, und Omla. Der spielt bei Montpellier. Da sollen wohl auch einige Bundesligisten an dem interessiert sein. Finde ich auch sehr interessant. Genau. Ja, absolut. Gruppe B, Belgien, Russland, Finnland, Dänemark. Für mich die Belgier klarer Favorit weiterzukommen. Man sagt ja bei den Belgiern immer so in den letzten Jahren, sie sind immer so ein bisschen der Geheimfavorit. Ich finde, darüber kommen.
Ich finde, es ist gar nicht geheim. Das ist für Belgien einfach die goldene Generation. Und bis jetzt kommt aus der goldenen Generation nichts aus dem dritten Platz bei einer EM.
Das stimmt.
Belgien muss jetzt langsam mal Finale erreichen, den Titel holen. Ansonsten muss man leider wirklich sagen, dann ist diese goldene Generation halt auch gescheitert. Weil so langsam schließt sich das Fenster wieder, wenn du siehst, dass ein Alderweireld oder ein Vertonghen jetzt auch schon nicht mal die Jüngsten sind, dass ein Mertens jetzt auch schon über 30 ist und so weiter. Also die müssen sich jetzt mal ranhalten.
Ja, absolut. Also die Belgier, das ist mir beim Kader auch aufgefallen, die haben eine unfassbar gute Startelf, aber dahinter wird's eng. Wenn du siehst, dass die einen Vermahlen. Wusstest du, dass Vermahlen noch spielt überhaupt? Ich glaube, der spielt bei Podolski in Japan, wenn ich mich nicht irre. Aber wenn du den
weißt, spielt nicht mehr in Japan, aber ja,
er hat davor, ja, so meine ich das. Da fragst du dich auch, okay, also scheinen sie keine besseren zu haben. Also wie gesagt, die Startelf kann was, aber dahinter wird's eng. Aber für die Gruppe soll's reichen. Ich denke mal, dass Dänemark Platz 2 eintüten wird vor Russland und Finnland, ja.
Ich denke, es nach Russland auf 2 und Dänemark auf 3.
Ach, ehrlich? Okay. Na, schauen wir mal. Gruppe C ist, ich finde ehrlich gesagt, dass Gruppe C die schwächste Gruppe ist mit Österreich, Nordmazedonien, Niederlande und Ukraine. Ehrlich gesagt, also da findest du keinen Favoriten auf den EM-Titel. Ich würde die Niederlande nicht mal bei den Geheimfavoriten aufzählen, so ehrlich muss man sein. Das Team ist unfassbar talentiert, aber für mich reicht das noch nicht. Niederlande.
Die Stützen führen einfach, finde ich.
Ja, aber immerhin, die Niederlande haben jetzt Wout Weghorst nominiert. Mal was Positives. Und wenn du
keine Einbürgerung mehr.
Ja, ich meine, Wijnaldum, De Jong, Daniel Malen, aber. Wie du eben gesagt hast, das braucht alles noch ein bisschen. Ich glaube, der Gruppensieg ist safe. Was meinst du, wer wird es dahinter machen?
Österreich müsste es machen.
Denk ich glaube,
Shakhtar Donetsk wird auf 3 kommen.
Denke ich auch.
Und dann Nordmazedonien.
Aber Nordmazedonien, ja genau. Wer weiß es besser als wir Deutschen, Nordmazedonien nicht zu unterschätzen? Ja, können die Ösis ja gerne mal bei uns durchklingeln, falls sie Fragen haben.
Christopher Trimmel, der wird Österreich.
Gruppe D. England, Kroatien, Schottland und Tschechien. Ich denke, da sind Platz 1 und 2 relativ klar, in Anführungszeichen, ne, verteilt. Aber ich denke mal, die Engländer und die Kroaten werden das werden das machen.
Ja, ich würde es auch genau in der Reihenfolge sagen, du hast vorgelesen aus England, Kroatien, Lettland, Tschechien. Genauso sehe ich die Gruppe auch enden.
Was ich bei England oft höre, dass die ja auch, ich meine, die haben ein junges Team, die haben eigentlich in den letzten Jahren immer junge Teams gehabt. Aber was da häufig gesagt wird, dass die auch zu den Favoriten zählen. Ich würde es ehrlich gesagt nicht sagen. Natürlich, die haben an sich ein krasses Team. Aber es gibt zwei Sachen, die ich zu bedenken habe. Und zwar einmal finde ich Alexander Arnold, ich finde, das ist ein schwerwiegender Ausfall. Zum anderen finde ich, dass sich das Team unter Gareth Southgate, der ist ja schon eine Weile dabei, ich finde, es hat sich nichts weiterentwickelt so ein bisschen. Und was gerade in einer K.O.-Runde sehr entscheidend sein kann, ist ein Weltklasse-Torhüter. Und den haben die Engländer bis heute nicht. Ich würde einen John Pickford niemals unter die Top 10 Torhüter in der Welt packen. Nie im Leben.
Nein, definitiv nicht. Das ist für mich. Ich hätte nicht mal nominiert, der hat eine unfassbar schlechte Saison gespielt. Du hast mit Walker, James, Trippier drei Verteidiger, die wesentlich besser sind als er. Dementsprechend ist der Ausfall in meinen Augen kein Ausfall, sondern immer nur ein Spieler weniger. Und für mich ist England definitiv ein Favorit. Für mich auch einer der drei großen Favoriten.
Also ich würde es als erweiterten Favorit, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass die Engländer das, schau dir die anderen Torhüter an, Dean Henderson, John Stone ist glaube ich mit West Bromwich abgestiegen. Wir haben ja in der Bundesliga-Abschlussfolge darüber gesprochen, dass das nicht immer was heißen muss, aber ich meine auf der anderen Seite, wenn es so einer in die Nationalmannschaft schafft, vor allem bei England, ja, ist das schon, finde ich das fragwürdig. Und was ja auch interessant ist, das hat zumindest die Daily Mail berichtet, dass Gareth Southgate seit 9 Monaten Elfmeterschießen übt. ich frage mich immer, natürlich, du kannst die Technik und so weiter üben, aber die Drucksituation kannst du ja nicht nachspielen. Und ich habe eher den Eindruck, wenn du es, wenn es wirklich stimmt, ne, wenn du es so vehement übst, ist ja der Druck eher größer, wenn du es dann im Notfall brauchst, wenn es nicht funktioniert, weil du hast es ja richtig trainiert.
Elfmeterschießen, wie du schon sagst, du kannst üben, den Elfmeterplatz 4 zu schießen, du kannst als Keeper üben, den Stürmer zu lesen. Auf dem Feld bringt dir das wenig. Und ich glaube mal, so eine Einheit nebenbei, dass niemand stundenlang trainieren soll, das heißt nicht am Ende des Trainings jeder Schütze 2-mal dann oder sowas. Finde ich schon okay. Aber ja, da England ja auf Elfmeterschießen technisch eine eher schwere Historie hat, erwartet, glaube ich, niemand, erwartet, glaube ich, nicht. So, ja, das hat nie gepasst, außer gegen Kolumbien 2018. Deshalb glaube ich, eher das wenige in den Elfmeterschießen-Sieg von England erwarten.
In Gruppe E, Polen, Slowakei, Spanien und Schweden. Ich denke, Spanien klarer Favorit. Ich finde aber kein klarer EM-Favorit. Sind für mich im erweiterten Kreis. Ansonsten in der Gruppe finde ich, ja, sehr wahrscheinlich, dass die Gruppensieger wären. Wen siehst du dahinter? Schweden oder Polen? Das ist sehr interessant, finde ich. Ist nicht so eindeutig.
Nee, ist schon okay. Ich glaube, Polen wird es am Ende machen.
Weil sie Lewandowski haben.
Nee, weil sie Putschatz auf dem.
Ach so. trotzdem bei Schweden, wusstest du eigentlich, dass, nee, ich frag mal anders. Weißt du, wer Forsberry ist?
Ist er das?
Weißt du, wer Forsberry ist?
Klar, das ist doch der mit den Augen, ne?
Ja, nein, das ist Emil Forsberg. Die UEFA hat einen, sozusagen einen Aussprachenguide veröffentlicht. Und da hat, das habe ich glaube ich von Sky, und da haben die so ein paar, also so ein bisschen so mit Lautschrift. Und da hieß Forsberg, ohne Witz, Forsberry ausgesprochen.
Barry.
Total. Ja, Barry, wie Beere, Barry.
Stimmt das oder ist das ein Fehler gewesen?
Ich hoffe.
Also ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlicherweise.
Also es gab zum Beispiel
mit der schwedischen Aussprache auch nicht so viel.
Also es gab auch andere Beispiele wie Neujahr. Und so, also das war schon, also die meisten Sachen, die waren nachvollziehbar. Aber bei Forsberry dachte ich mir, interessant. Die Todesgruppe, Gruppe F. Und ich habe zwei klare Favoriten auf den Titel. Und die sind ausgerechnet in der Deutschlandgruppe. Und das ist nicht Deutschland. Es ist für mich Frankreich. Ich glaube, das ist relativ klar. Das hat irgendwie jeder.
Der Top-Favorit.
Und Portugal ist für mich. Und es wundert mich extrem, dass viele Portugal nicht auf ihrer Liste haben. Weil wenn du mal auf den Kader guckst, der ist, erstmal ist der wesentlich besser als 2016. Und dann möchte ich dir mal ein paar Namen an den Kopf schmeißen. Erstmal die Defensive, Cancelo, Ruben Dias, der wurde zum Besten.
Brauchst du nicht, ich kenne den Kader, alles gut,
ich kenne den Kader. Ja, nee, ich möchte für unsere Zuhörer nochmal. Dann hast du im Rafael Guerrero habe ich noch vergessen. Dann hast du einen Bruno Fernandes, einen Joao Moutinho, einen Renato Sanchez, der übrigens auch mit Lille Meister geworden ist. Und dann schau dir diese Offensive an. Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes und Joao Felix. What? Was ist das denn? Wie geil ist das denn?
Ich weiß ja nicht, was du für Medien liest, aber ich sehe Portugal überall als Favorit. Also habe ich zumindest überall gelesen. Und ich sehe es genau anders. Für mich ist Portugal.
Ich habe sehr viele Fanumfragen. Gut, das sind jetzt keine.
Ja, bei den Fanumfragen ist auch Deutschland bei 80% der Favorit, also von daher.
ja.
Ich sehe das ganz anders. Ich habe Portugal überall als Favoriten gelesen, aber ich sehe es nicht. Komm.
Weil okay, in meinen Augen
hast du zu viele Individualisten. Du hast kein richtiges Team, du hast erst recht in der Defensive wenig bereit im Kader.
Okay.
Und ich glaube, dass Portugal die große negative Überraschung wird in diesem Turnier.
Oh, sehr interessant. Naja, das Ding ist, einen von diesen beiden Teams müssen wir ja im Idealfall hinter uns lassen, es sei denn, wir qualifizieren uns als bester Gruppendritter, aber ganz ehrlich, na gut, wenn wir am Ende Europameister werden, wie gesagt, Portugal hat es ja auch gemacht, am Ende interessiert es ja keinen, wie du es gemacht hast, also von daher.
Das ist auch so, was man gestern dachte, Italien ist quasi jetzt schon qualifiziert, die sind schon durch, die haben Spiel gewonnen, die sind durch.
Im Prinzip schon, ja. Und vor allem auch noch 3-0, also drei Tore Differenz.
Die sind durch.
Ne? Ja, ist irgendwie... Ist
das jetzt das ist, was die UEFA damit erreichen wollte? Naja, ich glaube ja nicht.
Ja. Bei Deutschland ist ja oft so die Diskussion, es gibt ja nur Himmel oder Hölle. Also entweder wirst du Europameister oder du scheidest in der Vorrunde aus, habe ich so den Eindruck, die Diskussion. Was muss die Mannschaft aus deiner Sicht tun, damit sie sozusagen dein Herz wieder erreicht? Weil ich finde so, von mir aus, sie müssen gar nicht unbedingt Europameister werden, aber sie müssen einfach zeigen, dass sie ein Team sind, dass sie sich den Arsch aufreißen und natürlich müssen sie die Vorrunde überstehen. Wenn das nicht funktioniert, dann hat der ganze Rest auch nicht geklappt. Aber was muss die Mannschaft für dich tun, dass du zukünftig sagst, okay, ich schaue wieder gerne Nationalmannschaft. Von den ganzen politischen Zeugs um den DFB und so mal abgesehen.
Ja, sie müssen auf jeden Fall zusammen spielen, ne?
Och, Penny.
Nee, also ich glaube, was du ja bei der U21-EM gesehen hast, was einfach die U21 hat mit kämpferisch, fußballerisch guten Leistungen, glaube ich, die Herzen erreicht. Und das habe ich mir auch von der A-Mannschaft, dass die einfach alles rausholen, kämpfen. Und wenn dann halt im Viertelfinale gegen England Schluss ist, ja, dann ist das halt so. Aber solange gekämpft wurde und du wieder Fußball erkennst und dann wirklich wieder einen Willen erkennst, nicht so wie 2018, dann ja, wäre das schon genug für mich, um mich wieder mehr damit identifizieren zu können.
Ich zwinge dich jetzt mal abschließend. Wie weit wird Deutschland kommen? Was meinst du? Ich sage, sie kommen ins Halbfinale. Damit könnte ich auch super leben.
Das ist schwer. Ganz schwer. Jetzt mal optimistisch und sage,
okay. Super. Mir ist gerade aufgefallen, wir sind so über Spanien drüber galoppiert und du hast da komisch geguckt, weil ich gesagt habe, ich zähle Spanien nicht zu den direkten Favoriten. Ganz einfach aus dem Grund, was mich schon gewundert hat.
Nein, gar nicht, ich bin ganz der Meinung.
Ich dachte, erstmal, was ich schon lustig fand, erstmal, dass kein einziger Spieler von Real Madrid dabei ist. Also zum Beispiel auch kein Sergio Ramos, wurde ja Luis Enrique schon vorgeworfen, weil er ja ehemaliger Barca-Coach war, dass er konsequent die Nominierung von Realspieler verweigern würde, was ich schon sehr merkwürdig fand. Also die Spanier, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, ja, die haben uns mit 6, wie viel war das, 6-0, 6-1, ich glaube 6-0 war das, haben uns auseinandergenommen, aber ganz ehrlich, ich sehe die nicht final im großen Favoritenkreis. Dahinter aber nicht ganz vorne mit dabei.
Dazu muss man aber auch sagen, dass bei Real Madrid ganz viel Verletzungspech dabei ist. Also Ramos verletzt, Vasquez ist verletzt. Isco ist schlecht. Dann wen gibt's noch?
Nacho?
Asensio, kannst du auch vergessen. Nacho, naja.
Ja, Aber es also, ist schon irgendwie...
Wenig verwundert in meinen Augen.
Ja gut, aber es ist schon irgendwie ein bisschen weird, wenn man das so sieht. Ich möchte mal abschließend, also Euro haben wir soweit alles besprochen. Wir werden auch nach der Gruppenphase werden wir uns mit der nächsten Podcast-Folge wieder melden und dann werden wir mal schauen, wie weit wir gekommen sind und ob es vielleicht auch Überraschungen gab.
Ob wir noch dabei sind.
Ja. Du hast die U21 angesprochen. Da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, weil ich denke, diese Mannschaft verdient es einfach und du hast es vorhin schon angedeutet. Ich habe mir die Spiele angesehen und habe so gedacht, oder ich hatte wieder dieses Feeling, Nationalmannschaft, yay, geil, die repräsentieren Deutschland. Und das nicht nur, weil sie erfolgreich waren und am Ende den Titel gewonnen haben, sondern das war eine Einheit. Weißt du, wie die A-Nationalmannschaft nutzt ja den Claim, die Mannschaft. Und die U21, die war das wirklich. Und wenn du mal noch bedenkst, Stefan Kunz hat gesagt, wir freuen uns, wenn wir die Vorrunde überstehen. Und die haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert, muss man wirklich so sagen, bis ins Finale hin. Das Finale war das beste Spiel bei diesem Turnier und es hat mich unfassbar beeindruckt.
Ja.
Ja, Benni ist sprachlos.
Also ich kann dir da zustimmen, es war auf jeder Position einfach super. Ich meine, man dachte ja vor dem Turnier oder vor dem Jahr überhaupt, dass es eventuell der schlechteste Jahrgang seit langem ist. Und am Ende holt man auf den Titel.
Ja.
Also überragender Job von der Mannschaft, überragender Job vom Trainer, also Anschlag.
Ja, Stefan Kunz, sein drittes EM-Finale und das zweite, was er gewonnen hat. Wird ja auch häufig gesagt, na Mensch, wieso möchte er nicht jetzt mal die A-Nationalmannschaft, als Flick noch nicht als Bundestrainer offiziell verkündet wurde, warum macht er das nicht? Ich finde, Stefan Kunz ist so wie Christian Streich. Natürlich würde es dich interessieren, wenn du den mal woanders siehst, aber solange er Spaß dran hat und er kann es ja, warum woanders hingehen? Warum lass ihn doch einfach da? Und er hat in den letzten 2 Jahren, er hat 70 verschiedene Spieler in der U21 ausprobiert. Das musst du dir auch mal vorstellen. Und dann so eine Mannschaft rauszubasteln, die dann am Ende den EM-Titel holt, das ist phänomenal. Was mir bei der ganzen Diskussion immer so ein bisschen untergegangen ist. Natürlich, die haben leidenschaftlich, die haben gekämpft, einer für den anderen. Aber die haben auch, vor allem offensiv, die haben richtig guten Fußball gespielt. Das heißt, die haben nicht nur gekämpft und gebissen, sondern die haben auch, also auch von der Qualität her, die haben guten Fußball gespielt. Und das ging mir ehrlich gesagt oftmals in den ganzen Lobeshymnen auch ein bisschen unter.
Ja, mutig. Ich meine, wenn du auch einfach, wenn du dir mal die Marktwerte von den anderen Nationen anguckst,
ja,
dass du Frankreich eine Millionentruppe auf dem Platz hast, die in allen europäischen Top-Ligen Stammspieler sind, bei England dasselbe. Und dann hast du bei Deutschland teils zweite Torhüter, Spieler aus der zweiten Bundesliga und so weiter. Und die gewinnen den Titel.
Es gibt Schöneres.
Du kannst es einfach nur loben. Ganz hoch anrechnen.
Vielleicht noch eine Sache zu Lukas Metscher, unseren Finaltorschützen. Man hat ja schon 2017 die U19 von England zum Titel geschossen und jetzt bei die U21 von Deutschland. Aber eine tolle Geschichte. Das U21-Thema möchte ich abschließen mit der italienischen U21-Auswahl. Du wirst dich ganz dunkel dran erinnern, dass wir doch da mal... Da gab es doch was Kurioses, weißt du das noch? Nach der Vorrunde hatten wir, glaube ich, mal drüber geredet. Kannst du dich entsinnen, was die italienische Nationalmannschaft geschafft hat, also die U21?
Nee.
Und zwar, sie haben jetzt in 4 Spielen 6 Platzverweise geschafft.
Ah, das habe ich gelesen. Das ist erstaunlich.
Also die Italiener, die können nicht nur inbrünstig die Nationalhymne singen, sondern auch... ordentlich Leute.
Wir uns die Gegner umtreten.
Also, das musst du erstmal so hinkriegen. Oh, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Ich lasse es einfach kurz weiterlaufen. Es hat gerade an meiner Tür geklingelt. Benni, unterhalte mal die Leute kurz.
Ja, ich spiele jetzt Minecraft. Ich meine, jetzt hier ein Live-Let's Play. Ich bin gerade in der Hülle. Es ist nachts. Ich bin jetzt gerade vor einer Pyramide. Da werde ich jetzt reingehen und hoffentlich nicht sterben. Eine Spinne, das macht mir Angst. Wir bauen hier langsam runter. Bauen die Druckplatte ab. Wir bauen ganze Kisten. Was haben wir denn? Ein Sattel. Sattel sind praktisch. Und ja, ich weiß nicht, wann unser Gastgeber wiederkommt. Bin sehr gespannt. Ich dachte, die Kiste mitnehmen, weil warum nicht? Man könnte ja sonst nichts, ne? Dann bin ich sehr, dass man wiederkommt, weil ich kann behaupten, das ist jetzt nicht so spannend. Achso, übrigens, schöne Grüße, Bora, du machst es super.
Ja, bin wieder in
Ja, ich
Sahas.
hoffe, ich habe volles Programm geliefert, muss ich sagen.
Was hast du denn erzählt?
Ich habe Minecraft gespielt und dazu mein Minecraft-Gespiel ein bisschen kommentiert.
Oh je. Gut.
Ich finde, das muss auch einfach mal sein.
Ich muss mal kurz,
Ja.
zur Luft, Luft holen. Wir haben noch unsere.
Hast du da
Es war ein
was?
Spiel. Ja, es war ein schweres Paket. Und ich muss erstmal runterrennen. Wir kommen zu unserer.
Runterrennen.
Ja, der ist nicht hochgekommen. Der
Nicht so.
Briefträger, echt unverschämt.
Oh, da können wir gleich in ist noch was drüber reden. Postboten.
Ja,
Wenn da kann ich gerne drüber.
wir sind jetzt schon bei Ist noch was.
Ah, das ist noch was.
Ja,
Was. Ja,
wollen wir
ist noch
eher.
was. Postboten. Wie ist über Postboten? Ich
Warte,
finde es
warte, wollen wir erstmal das
unverschämt.
Sportliche? Ab.
Ja, okay.
Okay, ich habe drei Sachen. Und zwar zum einen Formel 1.
Ja.
Fährt nächste Woche wieder in Frankreich, letzte Woche in Baku. Ich denke, wir sind beide nicht die größten Lewis Hamilton-Fans, aber was
Das
war
kann
das?
man in der Tat so sagen.
Sebastian Vettel in Baku auf Platz 2 war schon Monaco
Und Pierre
Vierter.
Gasly auf 2, Junge. Auf
Auf
3.
3. Aber war gut. Was ich in dieser Saison sehr krass finde, wenn es Hamilton nicht schafft, dass das Podium sehr, wie soll ich sagen, sehr durchmischt ist. Also, dass man Ferrari mal McLaren, jetzt hat es mal Vettel im Aston Martin geschafft, Gasly im Alpha Tauri. Also, es ist dann sehr durchmischt tatsächlich. Das finde ich eigentlich sehr cool, weil es unfassbar spannend und ausgeglichen.
Was ich einfach schön zu sehen finde, dass jetzt so eine neue Generation kommt, weil nur ein Fahrer bei jedes Rennen in den Punkten, Lando Norris mit seinen 21, Max Verstappen mit 23 in den Titel, Pierre Gasly mit seinen, weiß ich nicht, wie alt er ist, fährt jede Woche um die Punkte und ums Podium. Carlos Sainz, klar, und Checo Pérez sind schon lange mit dabei, aber auch die waren da nie so extrem erfolgreich. Die sind jetzt immer mit dabei, die alten Fahrer wie Räikkönen, Alonso, da geht es jetzt zum Ende hin, das merkt man
Ja.
leider. Bottas im Mercedes fährt überragend scheiße.
Im Gegensatz zu
Und
Sergio Perez, der jetzt auch mal gewonnen hat, fand ich auch cool.
Schumacher fährt gut für Verhältnisse in dem Kackauto.
Wenn Nikita Mazepin ihn bei 300 Stundenkilometer nicht fast
Ja,
abgeschossen hätte.
der Typ ist so kaputt im Kopf, also.
Ey,
Ich hoffe,
der soll endlich.
dass die FIA da mal eintritt, weil es kann nicht sein, der
Ich
gefährdet.
glaube, das wird aber nicht, also wenn, dann muss die FIA eingreifen, weil du hast jetzt Günther Steiner bestimmt unter der Woche auch gehört, weil, also Haas wird die nicht rausschmeißen, bin ich mir
Nein,
sicher. Die
natürlich
sind da
nicht.
viel zu sehr vom Geld abhängig von
Ich wollte
Papi.
gerade sagen,
Also,
also die brauchen das
und vor allem, weil
Podium.
dann, ich verstehe dann vor allem die
Aber
Leute nicht, die dann
ich
sind.
glaube auch, sollte Nikita Mazepin, wie man den mal ausspricht, ja, vielleicht wirklich eine Sperre bekommen, Lizenzentzug, das fände alles schon im Raum, dann war es auch für Haas, weil
Glaube ich
die
auch.
meisten stimmten ja noch nie mit dem Team wirklich. Jean Haas ist eh, ja, kritisch dem ganzen Formel-1-Projekt gegenüber, weil er ja total verwöhnt, erfolgsverwöhnt aus NASCAR ist. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, werden wir nicht mehr lange ein Haas-Formel-1-Team haben.
Ja, ganz
Du
ehrlich, ich
weißt,
würde
vielleicht
die auch
bekommen
nicht
wir, vielleicht
vermissen, muss ich ehrlich
Ich
sagen.
auch nicht, ich auch nicht. Vielleicht bekommen wir ein BMW-Comeback.
Ha, ich finde, was ich immer so blöd finde, wenn dann die ganzen Leute kommen und sagen, hey, ja, Schumacher ist doch auch nur wegen Papi und bla. Ich meine, du siehst auf der
Es stimmt
Rennstrecke,
ja nicht.
nee, ja eben, es stimmt nicht. Schumacher in fast jedem Rennen filitiert der Mazepin im Rennen
Und
deutlich.
teils sogar Latifi, der in seinem besten Auto sitzt. Aber
Ja.
klar klingt ein, jetzt auch am Wochenende, was hier ist, jetzt glaube ich der 13. Platz. Klar klingt das erstmal nicht gut. Aber wenn du dir überlegst, du musst es ja ins Verhältnis setzen. Wenn jetzt ein Bottas auf 13 fährt, dann ist es mega schlecht. Aber wenn ein Schumacher in diesem Auto auf 13 fährt, Denn es ist überragend.
Ja. Hamilton ist hinter ihm gelandet. Das musst du auch erst. Natürlich, weil er sich verfahren hat. Was ich noch.
Mit den blockierten Bremsen.
Ja. Damit wir das Formel 1-Thema nicht zu lange machen, noch ein Ding zu Mercedes, weil da oft immer gesagt wird, ja, die sind jetzt in ihrer größten Krise. Das hat der Toto Wolff auch selber gesagt. Also ganz ehrlich, erstmal kommt mit Frankreich dann eine Strecke, die Mercedes auch wieder eher liegt, weil die Stadtkurse. Das war in den letzten Jahren auch schon so, dass Mercedes da auch öfter mal geschwächelt hat. Deswegen finde ich es jetzt sehr stark übertrieben, dass die jetzt alle sagen, oh, nur weil es in zwei Rennen jetzt mal richtig kacke lief, aber war es ja total gut, dass die jetzt alle gleich sagen, oh mein Gott, Mercedes ist in so einer Krise und so. Finde ich eigentlich total lächerlich, dass Hamilton auch mal Fehler macht. Ich meine, da freuen wir uns ja eher drüber.
Krise in der Mercedes ist, glaube ich, wie wir jedes Team kennen, nehmen.
Ja, definitiv. Also das finde ich echt übertrieben.
Ich bin auch sehr gespannt aufs nächste Jahr, weil ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass Pierre Gasly sich mit den Leistungen nächstes Jahr wieder in den Alpha Tauri setzt.
Ich glaube auch nicht.
Wohin? Ich meine, Red Bull ist, glaube ich, mit den beiden Fahrern mehr als zufrieden. Die müssen Pierre Gasly nicht wieder nehmen. Aber warum sollte Pierre Gasly im Alpha Tauri bleiben?
Dann bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ich meine, die haben Alpha Tauri hatten ein gutes Auto. Daran liegt es jetzt nicht. Aber er kann halt definitiv in einem besseren Auto fahren. Aber wo? McLaren? Wer weiß, ob die mit Daniel Ricciardo so zufrieden sind? Bis jetzt ist es ja auch nur so, naja.
Läuft nicht so gut.
Red Bull wird die beiden Fahrer nicht entlassen. Das gleiche gilt für Ferrari. Das Mercedes.
Aber Benny, das ist noch.
Das ist aber auch das Ding. Wollen die dann nicht lieber. Ist Zukunftsmusik.
Das ist noch ganz weit weg. Aber wir werden die Diskussion mal aufmachen, wenn es dann so kurz vor knapp ist. Wo auch. Aber natürlich absolut. Auch als er noch im Toro Rosso gefahren ist und so. Also Gasly ist jemand für die Zukunft. Ich möchte mal einmal noch. Hast du ein bisschen Kleingeld? Weil ich habe gelesen, Michael Schumacher verkauft seinen Jordan für 1,4 Millionen Euro. ist nicht viel eigentlich. Kannst du, glaube ich, irgendwo ersteigern oder so. Also wenn wir zusammenlegen.
Ist nicht viel, klingt ein bisschen komisch, aber ich weiß, was du meinst. Das habe ich auch gelesen. Und wenn du dir überlegst, wie teuer so ein Formel-1-Auto in einer Konstruktion ist und in einer Planung und so weiter und auch was dieses Auto für eine Geschichte hat.
Ist das ein Schnapper?
Ist das verhältnismäßig? Ich rede jetzt verhältnismäßig. Ja. Beide haben keine 1,4 Millionen Euro und werden sie auch nie haben. Aber verhältnismäßig hättest du auch mit einer höheren Summe gerechnet, die man für so ein Auto mit so einer Geschichte. Wo denn Jordan Weltmeister?
Weiß ich gar nicht. Aber also, liebe Leute, ich bin kein Millionär. Also nicht, dass das jetzt falsch rübergekommen ist. Ich möchte einmal noch kurz, Eishockey-WM war, weil die aber immer zu blöden Zeiten gespielt haben, habe ich ehrlich gesagt kein einziges Spiel gesehen, habe nur mitgekriegt, dass man Vierter geworden ist, aber eigentlich eine gute WM gespielt hat und dass man halt, also im Halbfinale war man wohl gegen Finnland, war man wohl besser, hat knapp und unglücklich 2-1 verloren und dann im Spiel um Platz 3 richtig auf die Nüsse bekommen. Ah, man hat das erste Mal eine Medaille seit 1953 verpasst. Also im Endeffekt eine gute WM am Ende, dann aber sehr unglücklich noch gelaufen.
Ein bitterer Ausgang, ja. Ja, ich habe ebenfalls kein Spiel geguckt. Ich muss wirklich sagen, dass ich kein Eishockey-Fan bin. Und
ich auch nicht.
Ich
aber
das auch nicht wirklich verfolge. Ich habe bei Olympia das mal ein Spiel geguckt.
Bei Olympia habe ich fast alles geguckt, Eishockey, glaube ich. Also da waren die ja auch wirklich krass. Also, aber ansonsten, ja, wir sind halt beide
deswegen
nicht so.
Deswegen, ich muss sagen, Glückwunsch an das deutsche Team zum vierten Platz. Ich glaube, das ist eine große Leistung.
Das ist eine große Leistung.
Mal Deutschland, der jetzt auch nicht wirklich als Eishockey-Nation bekannt ist.
Ja, geht so. Und dann habe ich Entschuldigung.
Und sehr löblich, ja. Du weißt, vielleicht werden wir ja bald eine Eishockey-Nation.
Ich habe dann noch zum Abschluss, dann bin ich auch durch. Ich weiß nicht, schaust du Tennis? French Open war gestern richtig krass. Ich habe das Eröffnungsspiel geguckt und nebenbei lief Djokovic gegen Nadal. War echt krasses Spiel, muss ich sagen.
Ich habe heute, hatte ich irgendwo gesehen, das war mal so ein Showmatch, ich glaube auch in Melbourne. Das war Nadal gegen Federer und da war die eine Hälfte vom Feld Sand und die andere Hälfte war Rasen.
Krass.
Das war so ein Showspiel, hatte ich gesehen. Das wusste ich nicht. Das ist auch schon lange her. Aber sowas gab's mal. Das fand ich ganz spannend zu sehen. Und Tennis, ja.
Interessant.
Tennis gucke ich auch sehr, sehr selten. Das ist dann auch eher aus Verzweiflung, weil es anderes läuft.
Naja, also dann kann ich es auch.
Tennis dauert mit schon fast zu lang.
Ja, also dann kann ich es auch...
Sehr spekulant, so lang dauern.
Entschuldigung, dass ich immer dazwischen rede. Weil dann kann ich es auch kurz machen. Also Alex Zverev ist im Halbfinale gegen Tsitsipas ausgeschieden, hat an sich gute French Open gespielt. Deswegen finde ich die Kritik, die dann zum Teil in den Kommentaren, ja, der kann ja nichts, der ist so arrogant, das stimmt absolut gar nicht. Es war ein Fünf-Satz-Match, wo es dann am Ende 50-50 stand und er hat es leider verloren. Ist halt so allgemein.
Ja, guck mal, wenn du in einem Halbfinale ausscheidest, kannst du ja auch, glaube ich, ganz gut Tennis spielen.
Und Tsitsipas ist kein schlechter, der Grieche. Ich hatte ja Djokovic gegen Nadal schon angesprochen. Djokovic hat sich tatsächlich durchgesetzt gegen den Sandplatzkönig und dann hast du morgen richtig schön schniekes Finale mit Tsitsipas gegen Djokovic. Werde ich mir angucken. Also die deutschen Herren allgemein, die waren sehr, sehr gut. Die Damen, die deutschen Damen, absolut schlecht, muss man sagen. Es sind auch nur...
Wann kommt Steffi Graf endlich wieder?
Ja. Also es sind auch nur 3 an den Start gegangen. Dass Laura Siegemund und Andrea Petkovic rausgeflogen sind in Runde 1, das konnte man nicht vorwerfen. Aber Angelique Kerber gegen eine Qualifikantin, Entschuldigung, und es ist das 3. Erstrunden aus in Folge bei den French Open. Da muss man.
Ihr Tennis auch so langsam vorbei war.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin kein riesiger Tennisexperte, aber wenn du mal siehst, dass zum Beispiel Philipp Kohlschreiber gegen Gegner, die deutlich besser waren, es in die 3. Runde geschafft hatten. Jan-Lennard Struff sogar ins Achtelfinale. Also das ist schon echt dürftig. Aber vielleicht überraschen sie uns bei Wimbledon. Ich glaube, das liegt Kerber auch mehr als Sand, Rasen. Das wird auch cool.
Ich habe ja noch nie Tennis gespielt. Ich kann das gar nicht einschätzen, wie sehr so ein Untergrund das beeinflusst.
Ich glaube, es gibt wenige
Sportarten, die auf verschiedenen Untergründen
spielen. Ja, ich finde das auch immer extrem interessant. Aber es ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel Federer, dem liegt ja auch mehr Wimbledon und so. Also auf Rasen, Sand ist auch nicht so sein Ding.
Rasen, ja.
Also bin ich sehr gespannt drauf, wie das wird. So, dann, wir sind schon wieder viel zu lange. Deswegen erzähl jetzt schnell dein Problem mit Postboten.
Also ich akzeptiere, Postbote ist ein schwerer Job, keine Frage.
Ist ein Scheißjob eigentlich.
Auch das, und ich wohne im 5. Obergeschoss, in der 6. Etage, wenn man die Wuppertal mitziehen will. Das ist hoch, keine Frage. Man hat sich diesen Job nur mal ausgesucht. Und mich kotzt es an, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin, auf ein Paket warte und dann um 16:30 Uhr eine SMS bekomme, sie waren nicht anzutreffen, ihr Paket liegt im Paketabfangsort. Ich bin den ganzen scheiß Tag zu Hause. Wo ich mir denke, so, du hast dir den Job ausgesucht, das ist dein Job. Keiner zwingt dich, diesen Job zu machen. Mach was anderes. Also,
ja, das ist
vielleicht keinen Spaß, aber Augen auf bei der Berufswahl. Du kannst deinen Job nicht so krass vernachlässigen. Ich überlege mir, ich bin ja Handwerker und wenn ich meinen Job einfach nur zur Hälfte machen würde, weil ich keinen Bock habe, würde auch nicht funktionieren.
Ja, das stimmt. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, aber generell verstehe ich deine Argumentation, weil jeder kennt das Problem, jeder hatte das auch schon. Ich finde das auch immer schwierig. Aber mir tun halt die Menschen auch leid, weil es gibt auch einfach Leute, ja, wie soll ich sagen? Natürlich kannst du den Job immer aussuchen, aber viele haben auch zum Teil keine andere Wahl und sind mitunter gar nicht selbst schuld daran. Aber ich verstehe trotzdem. Und die werden dann zum Teil auch sogar unter Druck gesetzt.
Selbst dann musst du den Job trotzdem mit Sorgfalt ausführen.
Natürlich, aber wenn du dir die ganzen Amazon-Sachen und so anguckst, wie es da zum Teil abgeht und was für unrealistischen Zeiten die zum Teil Pakete ausliefern müssen, so schnell kannst du gar nicht sein. Deswegen bin ich da vorsichtig, aber ich verstehe deinen Unmut. Mich regt es auch immer auf, bin ich ganz ehrlich.
Mal, wenn es dann Pakete sind, so, keine Ahnung, die ein Kilo wiegen, dass überhaupt kein Problem ist, damit wir total noch zu wirken.
Ja.
Was wir teils haben, wenn wir Sachen für unseren Garten bestellen, dass wir dem Postboten noch sagen, jo, bleib unten, wir holen es und packen es gleich ins Auto. Und trotzdem,
ja.
Ich hab da keine Chance. Wir haben bei uns in der Parterre eine alte Frau reden, die kaum Deutsch spricht, die mit Paketen bombardiert wird. Die hat, ihre Wohnung ist eine Packstation, das ist unter aller Sau von der Post.
Ja, das geht nicht. Da hast du wohl recht.
Die Jungs verklingeln und alle Pakete bei dieser alten Frau parken. Wir waren dann letztens wieder unten. Der Flur ist voll. Es ist Paketelange.
Ja, aber das finde ich auch schlimm, wenn Pakete dann zu anderen Leuten kommen. die dann immer abzuholen. Da bin ich auch immer, das ist mir auch oft immer ein bisschen unangenehm, die von anderen abzuholen.
Weil es das dann auch immer so leid tut, dass dann dein Paket da liegt.
Ja.
Weil man kennt sie, ja, ich glaube, wir haben alle schon mal ein Paket von jemand anders angenommen.
Ja.
Man ist dann so unflexibel, man denkt so, ja, ich werde es eigentlich raus, aber sein Paket liegt halt noch hier. Man ist dann immer so ein bisschen, weiß, okay, es kann jede Sekunde klingeln. Das, keiner mag das, wenn man weiß, da kommt gleich noch jemand oder da könnte gleich noch jemand kommen.
Ja. Na gut, aber wir werden das Problem leider nicht ändern, es wird eher schlimmer. Deshalb, ich freue mich jetzt darauf, ein bisschen Sport zu machen und dann EM zu gucken, den ganzen Nachmittag. Ich freue mich da so drauf.
15:30 geht's los, richtig?
Ich glaube 15 Uhr sogar.
15 Uhr sogar?
Ja, ich glaube schon. Naja, gut, auf jeden Fall wollen wir das nicht weiter unnötig in die Länge ziehen. Wie gesagt, wir hören uns nach der Gruppenphase wieder zu einem kleinen Update. Und bis dahin macht euch eine schöne Zeit. Einen schönen Sommer vor allem, es ist schön warm. Vielleicht ist das ein oder andere Public Viewing möglich. Draußen schauen ist eh immer am besten. Danke, Benni, für deine Zeit heute. Entspann dich schön.
Ich vergesse, bei jedem Deutschland-Tor rennt man auf den Balkon und schreit schwarz und weiß.
Schwarz-rot, ja. So wie wir damals, ja. Das war schön.
Dann wird man Weltmeister.
Hat geholfen. Na, Judy, macht's gut, bleibt sportlich und wir hören uns bald wieder. Ciao.